herzlich willkommen da draußen zu unserem ersten Podcast. Mein Name ist Christian Meyer. Hatte eigentlich einen ganz anderen Einstieg gewählt, aber es ist alles so wahnsinnig aufregend. Wir sitzen hier zwischen gefühlten 40 Kabeln. Wir, damit meine ich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern es sind noch zwei weitere Podcaster mit an Bord, nämlich der Damian Sicking.
Buongiorno.
Und der Andreas Raum. Servus.
Guten Abend.
Und gemeinsam haben wir uns hier eingefunden beim Damian und am Dachjuche und haben die ganze Zeit gehofft, dass es nicht regnet, weil es sonst zu laut ist und wir uns hätten irgendwie etwas anderes suchen müssen. Aber dem ist ja jetzt nicht so. Es regnet nicht und wir können also munter losstarten. Wir hatten noch ein bisschen mit der Technik zu kämpfen, das war klar. Aber das wird sich im Laufe der Zeit dann hoffentlich auch irgendwie einrenken. So, Channelcast. Ja, ich begrüße oder wir begrüßen euch alle ganz herzlich. Und wir starten heute mit der ersten Folge. Sinn und Zweck der Veranstaltung. Da sollten wir vielleicht mal ein paar Worte drüber verlieren, was wir sind und was wir nicht sind. Wir sind auf alle Fälle mal, das gilt festzuhalten, ein unabhängiger Podcast. Wir sind ein privater Podcast. Zumindest was meine Person anbelangt. Ich bin ja noch im Angestelltenverhältnis.
Ich bin auch sowas auch von bleiben. Privat unterwegs.
Und ich bin auch im Angestelltenverhältnis.
Du bist auch im Angestelltenverhältnis. Hast dich selber angestellt sozusagen.
Exakt, ne? So.
Richtig. Ja, Podcasts, ich habe es lauter.
Höre ich hier, lese ich hier gerade.
Was muss lauter? Da muss er mal sein Lautstärkeregler lauter machen.
Ja, es sind schon zwei.
Es sind schon zwei, die sagen, wir sind zu leise. Mhm. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwo ein bisschen mehr Druck auf die Straße bringen. Wird es jetzt besser für euch da draußen, dann müsst ihr uns Bescheid geben. Aber es ist ja zumindest schon mal ganz gut. Also ich habe hier volle Ausschläge und draußen müsste das eigentlich auch mit vollen Ausschlägen zu hören sein. Wir wollen ja hier nicht übersteuern. Live-Mitschnitt ist schön und gut, aber letztlich geht das Ganze dann mal in eine vernünftige Produktion und man kann es ja dann auch nachhören. Also dreht eure Lautsprecher zu Hause auf. Sollte zumindest was die Technik anbelangt, von unserer Seite aus alles klappen. Liegt dann an Ustream wahrscheinlich. Wo war ich denn geblieben? Channelcast, ja. Ich habe es auf der Webseite channelcast.de schon ein bisschen beschrieben, woher die Idee stammt und wie sie kommt. Die ganze Erklärung spare ich mir jetzt. Das führt jetzt zu weit, das kann man da auch sehr gut nachlesen. Und nachdem ich eben großer Podcast-Fan bin, habe ich mir gedacht, so an der Zeit, dass ich selber mal einen mache. Ich habe da unheimlich Lust dazu. Und was liegt natürlich näher, als über das zu sprechen, wo man denkt, sich wenigstens ein bisschen auszukennen, nämlich über das Thema Channel zu sprechen. Und allein finde ich es irgendwie blöd, die ganze Zeit nur vor dem Mikro zu sitzen. Dann habe ich mit dem Damian gesprochen. Gell? Es war schon eine ganze Weile her, wo die Idee das erste Mal.
Ja, das war schon sehr lange, also fast vor einem Jahr oder so.
Fast vor einem Jahr, ja.
Das erste Mal, da wollte ich nichts davon wissen.
Nee, da hatte ich das Thema noch gar nicht so interessiert.
Nee, stimmt. Überhaupt nicht. Also da wurde gerade Frühling. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust jetzt irgendwie mit dem Mikrofon da zu sitzen. Ich will draußen mit dem Rennrad fahren oder so. Mhm. Aber wie der Christian halt so ist, der ist total hartnäckig und hat es dann geschafft, mich im Laufe der Zeit mehr und mehr für diese Idee zu begeistern und ich bin jetzt mittlerweile auch richtig begeistert und wir haben schon mal ganz heimlich für uns geübt und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, und schauen wir mal, was draus wird.
Genau, und der Andreas, das war dann irgendwie so ein glücklicher Umstand, dass er dann bei seinem alten Arbeitgeber, der CRN, nicht mehr auf der Payroll stand. Du hast jetzt eine Marketingagentur zusammen mit?
Ich habe jetzt mit einem Ex-Kollegen zusammen eine Agentur für Marketing- und Kommunikationslösungen. Ja, und
dann haben wir uns mal einfach getroffen zum Mittagessen. Ne?
Genau, und die Idee war, man braucht ja immer eine Plattform, um sich ein bisschen wichtig zu machen. Und genau. Da ist so ein Podcast ja fast ideal für.
Das stimmt. Andreas und ich haben uns dann mal zum Mittagessen getroffen, da haben wir über alles Mögliche gesprochen. Und das war ein total interessantes Gespräch, weil wir auch viel in alten Zeiten geschwelgt haben. Und was macht der und was macht jener genau. Und was hat man gehört? Und dann war Andreas, glaube ich, auch ganz gut eingestimmt. Wir sind dann noch kurz zu mir ins Büro und habe gesagt, weißt du was, Andreas, wir müssen einen Podcast machen. Und ich war echt sehr gespannt auf deine Reaktion.
Ja, und ich habe dann gedacht, Mensch, Podcast, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber warum eigentlich nicht? Mhm. Und ich finde das Konzept schon spannend. Mal schauen, wie sich das jetzt dann entwickelt.
Ja.
Aber ich denke, das kann schon sinnvoll sein.
Wir haben ja auf alle Fälle im Vorfeld, als wir das bekannt gegeben haben, schon ein ganz gutes Feedback bekommen. Mhm. Ich bin mir natürlich immer nicht so sicher, was die Leute unter dem Podcast verstehen. Also das Format gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Das hat ja Firma Apple damals mit iTunes zusammen hochgebracht. Und Podcast war früher eigentlich nur so, ja, im Prinzip eine bessere Nachrichtensendung, in dem also jemand ganz mit dem Stock im Hintern sich hingesetzt hat und dann erklärt hat, wie die Welt funktioniert. Aber mittlerweile, wir haben uns kurzum, wir sagen, nein, wir machen hier einen Stammtisch und lassen euch teilhaben. Und es gibt viele Möglichkeiten, mit uns zu interagieren, beispielsweise über den Live-Chat, der gerade auch läuft. Und viele andere Möglichkeiten, dazu kommen wir dann aber auch gegen Ende der Sendung nochmal, weil wir natürlich da auch gerne Feedback
dazu haben. Darf ich da mal kurz reingrätschen?
Natürlich.
Zum Stichwort Stammtisch möchte ich gerne etwas sagen. Ein gescheiter Stammtisch hat natürlich auch immer was zu trinken. Und wir, liebe Hörer draußen in der Welt, wir haben uns gedacht, jeder bringt einmal etwas mit zum Trinken, abwechselnd. Heute bin ich an der Reihe. Und da es halt unsere erste Sendung ist, muss das natürlich gebührend gefeiert werden. Deshalb habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe eine schöne Flasche Champagner organisiert. Natürlich das Beste vom Besten. Ihr verratet mich nicht. Und liebe Freunde, ich möchte gerne zunächst einmal mit euch anstoßen auf das Gelingen dieser Sendung. Hebt mal eure Gläser. Ja.
Aber jetzt schmatzt es wahrscheinlich bei denen überall im Lautsprecher.
Ja, so, wunderbar.
Wenn es zu störend ist.
Ist das lecker. Und da wir einige mit dem Auto da sind, noch fahren müssen, ich habe auch eine Alternative.
Gottes
doch, Christian, du wirst dich freuen, das ist Party for Kids, Robbie Bubble, No Alcohol, Apple Cherry Geschmack. Das tun wir gleich mal probieren. Ich freue mich da schon drauf.
Gut, sensationell. Wenn mir morgen schlecht ist, dann weiß ich wenigstens wovon. Das hat auch was.
Ja.
Stimmt. Nee, aber schön, dass du die Sachen besorgt hast. Wir haben ja eh so ein bisschen gedacht, vielleicht stellen wir hier mal so ein paar völlig unübliche Getränke vor, die man so in den einschlägigen Getränkemärkten auch auftreiben kann. Das ist mal vielleicht ganz auch interessant, was es da so alles gibt. Und der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal überlegt, es zu probieren, hat sich aber nicht getraut. Das machen wir jetzt, ganz mutig.
Testtrinker.
Genau, und wenn dann plötzlich bei einem nichts mehr kommt hier, dann...
Dann hat es gewirkt.
Dann hat es gewirkt. Sehr gut. Ja, prima. Wir haben keine großartige Struktur, was unseren Podcast anbelangt. Wir haben gesagt, wir fangen mal eher so mit aktuellen Sachen an und haben dann natürlich auch eine Liste vorbereitet, die werden wir jetzt einfach mal so langsam abarbeiten und dann mal sehen, wo wir hängen bleiben und wie weit wir kommen. Ich sehe jetzt hier gerade das alleroberste Thema eingeblendet. Sollen wir mit dem anfangen oder mit den?
Ja, können wir machen.
Nur zu. Thema Japan.
Mhm.
Thema Japan und Erdbeben.
Mhm.
Verfolgt uns natürlich alle die schrecklichen Bilder und Nachrichten, die wir da überall sehen. Eine ganz schlimme Lage. Jetzt besteht ja wohl doch Hoffnung, dass sie das mit den Atomkraftwerken noch einigermaßen in den Griff kriegen. Trotz alledem ist das Leid dann natürlich sehr, sehr groß und kann man wirklich nur hoffen, dass man das soweit alles hinbekommt. Da ist natürlich jetzt in Deutschland nicht nur wieder die ganze Atomdebatte losgegangen. Können wir nachher vielleicht auch kurz drüber sprechen, wie ihr da dazu steht. Ich habe da auch eine klare Meinung dazu. Aber das Thema ist natürlich auch, inwiefern wirkt sich Japan, das Erdbeben, eigentlich letztlich bei uns auf die Branche aus, also auf die IT-Branche. Hat da von euch jemand schon nähere Informationen, Andreas?
Ja, also ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, genau über die Geschichte, weil mich stutzig gemacht hat die Meldung, ich meine aus dem Wirtschaftsministerium, dass die Außenhandelsbilanz mit Japan, also dass das Handelsverhältnis relativ niedrig wäre. Es kommt nicht viel aus Japan nach Deutschland und dann haben die ja eine Warnung gegeben, es wird da nicht viele Konsequenzen geben. Die Recherche hat Folgendes ergeben, zweierlei. Das eine, ich habe gestern in Freiburg mit einem Hersteller gesprochen, der meinte, man darf die Situation nicht unterschätzen, denn es kommen nach wie vor sehr viele Bauteile aus Japan. Der meint also gar nicht so komplexe Geräte, sondern Bauteile, zum Beispiel Kondensatoren, werden hauptsächlich in Japan hergestellt.
Ja.
Und es würde sich massiv auswirken. Das heißt, in der Nahrungskette sind die Japaner halt relativ vorne dran und hinten dran verhungern dann hier die Leute, die die Boards verbauen.
Nahrungskette ist, finde ich, ein ganz passendes Bild da.
Nahrungskette?
Ja. Nee.
Trifft im übertragenen Sinn. Also das ist so der eine Input, was natürlich dann zur Folge hat, Verknappung der Produkte und die Preise gehen hoch und das ganze Geschäft wird schwerer kalkulierbar in einer Situation, wo das Geschäft eigentlich schon seit einem halben Jahr recht gut läuft.
Ja.
Blöd.
Das ist blöd, ja.
So, das ist so die eine Einschätzung zu Japan gewesen. Ich habe dann noch eine zweite und zwar komplett andere Einschätzung zu Japan gehört. Die geht ungefähr so. Die ersten deutschen gewerblichen Endkunden, also große Unternehmen, die viel IT kaufen, fragen bei ihren Systemhäusern, bei ihren Lieferanten an, bitte bestätigt uns doch, dass in dem Gerät, was ihr uns liefert, keine Bauteile aus Japan verbaut sind, die womöglich verstrahlt sind.
Echt, das ist ein Thema?
Das ist anscheinend bei den ersten Unternehmen Thema.
Das ist ja Panik, oder?
Ich habe mit einem Systemhaus gesprochen, der hat gerade seine Lieferanten angeschrieben und hat gesagt, ja, er findet das auch irgendwie merkwürdig, er kann es aber auch nachvollziehen und er muss sich halt darum kümmern, dass da jetzt Ruhe reinkommt. Okay, wenn man sich überlegt, wie die Produktionszyklen sind und wie die Bauteile dann irgendwie hergestellt werden, verbaut werden und bis die dann hier sind, vergeht ja relativ viel Zeit. Aber die Aufregung ist anscheinend schon sehr groß. Okay, ich kann das psychologisch schon nachvollziehen.
Ja, aber das ist psychologisch genauso wenig nachvollziehbar in meinen Augen wie der Verkauf von Jodtabletten in den mittleren Staaten der USA, ja, dass er alles ausverkauft. Also das finde ich total übertrieben. Sowas.
Das ist nur schiere Hysterie.
Ja, das ist Hysterie.
Das ist Hysterie. Ja. Genauso wie es hier so ist, da kommen ja laufend Berichte von zum Beispiel Konrad, bei denen Geigerzähler
ausverkauft sind
und Geigerzähler war der Renner. Ja. Damit haben die brachial Geschäft gemacht.
Ja.
Hysterie.
Das ist Hysterie, nichts anderes.
Also ich könnte mit so einem Teil noch nicht mal umgehen.
Ich habe gestern eine Pressemitteilung gesehen, eines großen Online-Händlers, nämlich Arktis. Die kennt ja sicherlich der eine oder andere auch. Und der Inhalt dieser Pressemitteilung war tatsächlich ein Foto, wo man einen jungen Mann sieht, der vor einem Paket steht mit einem Geigerzähler in der Hand. Und die Meldung lautete, dass also alle eingehenden Warnsendungen jetzt bei Arktis ins Lager hinein mit einem Geigerzähler überprüft werden.
Guck, also, das passt ja dazu, was der
Andreas meint. Ja, finde ich
passt perfekt in diese Richtung.
Ja, aber das wäre doch, also mal abgesehen davon, dass das am Flughafen oder beim Zoll irgendwo sicherlich schon aufgefallen wäre, weil das überprüfen die natürlich auch. Weiß ich nicht, ob das wirklich eine gute PR ist, sowas.
Also das ist wirklich schon extrem, muss ich sagen, aber zeigt auch eben insgesamt die starke Verunsicherung überall. Ich habe gerade hier, oder wir haben gerade gesehen von Hermann Zehn im Live-Chat, der bezieht sich auf eine Aussage von der Firma Dell, die wohl sagen, dass sich die Lieferzeiten extrem verlängern werden, also auch für Komplettgeräte dann. beruft sich auf eine Insider-Meldung von heute Nachmittag und ich denke, dass dann natürlich sich weitere Auswirkungen ergeben werden. Nicht zuletzt werden die Preise ansteigen, weil
tun sie
die Produkte
knapp sind. Tun sie teilweise schon.
Ja. Ah, okay.
Also wir haben Informationen von Siewert und Kau beispielsweise, dass die Preise schon hochgehen, was aber nicht daran liegt, dass die Teile zu knapp werden sozusagen, sondern es sind reine Hamsterkäufe, die da teilweise stattfinden und die führen ganz spontan zu Allokationen. Also da werden gleich einfach nochmal Festplatten nachbestellt, da wird einfach nochmal Thema Flash-Speicher wird auch viel in Japan produziert, das wusste ich auch nicht. Da wird einfach nochmal Vorrat angelegt und das führt natürlich sprunghaft dann führt sehr schnell zu Allokationen. Der Einkaufschef dort sagte, das geht binnen Stunden geht es. Also da ist dann plötzlich so ein Run. Das möchte man eigentlich wirklich gar nicht meinen. So was ich auf alle Fälle, glaube ich, gelernt habe oder jetzt in Erfahrung gebracht habe, ist, dass aus Japan halt nach wie vor viel Hightech kommt, also sagen wir mal in Festplatten, die werden natürlich nicht in Japan fabriziert beispielsweise, sondern wird dann in China, Philippinen, weiß der Teufel wo gemacht, aber die Schreib- und Leseköpfe zum Beispiel oder spezielle Elektronik, die dann da drin steckt, also so kleinere Bauteile und dann hast du natürlich mit deinem Bild der Nahrungskette völlig recht, man könnte auch Lieferkette natürlich sagen, also fällt ja, halt hier nichts mehr raus. Ne?
Es fällt dann nichts mehr raus und es ist ja so, dass zum Beispiel gerade bei Festplattenbauteilen genau wie bei Festplattenherstellern, eine erhebliche Konsolidierung schon vor Jahren stattgefunden hat. Also Magnetplatten beschichtet bekommt man nicht mehr bei allzu vielen Lieferanten. Dann die Schreibleseköpfe, die Aufhängungen für Schreibleseköpfe, die Motoren. Also da gibt es die Anzahl der Lieferanten durchaus überschaubar. Und auf der anderen Seite ist es ja so, Christian, und da möchte ich dir gerade mal widersprechen, gerade zum Beispiel die Speicherindustrie hat schon immer Meldungen über Feuer in japanischer Fabrik oder Erdbeben in Taiwan genutzt, um die Preise hochzuziehen und um künstlich zu verknappen. Was ja im Speichermarkt durchaus nachvollziehbar ist für einen Hersteller, der permanent unter Preisdruck steht und eigentlich permanent zu viel produziert. Also das ist ein Mechanismus, der da schon greift. Ob die sich dann absprechen, weiß ich nicht. Aber die könnte ich auch nicht so sagen. Aber die Korrelation ist schon auffällig. Bei verschiedenen andessen vorher hat es definitiv keine Auswirkungen auf die Produktionsstätten gegeben.
Ja.
Die Verknappung ist aber trotzdem eingetreten. Interessant.
Ja. Ja.
Also dieser ganze Markt, das ist irgendwie, der ist total verrückt, finde ich. Also dieser Komponentenmarkt. Was mich hier in zum Thema Japan auch, ich will fast sagen, ein bisschen erschüttert hat, war wieder diese brutale Reaktion der Börse auf die Geschehnisse dort. Vor allen Dingen, auf der einen, wir hatten wieder Gewinner und Verlierer. Die Verlierer waren natürlich in erster Linie die Energieversorger, also in Deutschland RWE und E.ON, die sind sofort brutal runtergekracht. Aber die ganzen alternativen Energiehersteller, ob das jetzt Solarwerte waren oder auch Windenergie, Nordex oder SolarWorld, Q-Cells, die hatten am Montag Zuwächse, das war enorm, ja, 20% Zuwachs, teilweise höher, teilweise sogar Verdoppelung. Das war richtig brutal. Gut, die sind in den Tagen darauf wieder auch zurückgestutzt worden und die Energieversorger, die Werte haben sich wieder ein bisschen erholt. Aber das war schon sehr extrem und einige Börseninsider, die haben sich dementsprechend dann auch geäußert. Die waren halt, oder eine Aussage habe ich von einem Insider von NTV, der sagte also, manchmal schämt er sich für die Börse. Ne?
Zu Recht.
Es ist durchaus nachvollziehbar. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, wie japanischen Unternehmen das Geld weggezogen wird, in der Situation, wo sie es eigentlich am nötigsten bräuchten.
Richtig.
Oder wie es eine gute Freundin von mir ausgedrückt hat neulich, in Japan geht die Welt unter und wir sind hier bei Business as usual und es ist ja schon merkwürdig.
Und sehen, welchen Profit wir daraus schlagen können. Ne?
Absolut.
Das ist wirklich schon.
Also im Prinzip ist es die blanke Gier.
Ja.
Also in anderen Bewegungen kann es ja für sowas kaum geben. Ne?
Zynisch,
auf alle Fälle. Mhm. Keine Frage. Ja. Gut, wir werden sehen, wie sich die Lage in Japan weiterentwickelt. Wir hoffen natürlich positiv.
Was mich auch überrascht hat, dass einige Systemauswerte so runtergekracht sind, was die Unternehmensbewertung, also den Aktienkurs betrifft. Cancom zum Beispiel.
Wegen dem Erdbeben?
Wegen dem Erdbeben. Oder? Es war jedenfalls am Anfang der Woche sind die brutal runtergekracht. Ich meine, Cancom war da bei, ich glaube, 10 oder 11 Euro. Die sind auf irgendwas zwischen 6 und 7 Euro runtergekracht. Ne? Und Cancom hat ja selber keine Erklärung gegeben, das machen die ja nicht, wozu auch. Aber in den Foren zu dem Thema wurde das halt explizit in Bezug auf das Erdbeben in Japan, beziehungsweise es war ja nicht nur das Erdbeben, auf die Geschehnisse in Japan zurück.
Also in dem Sinne, wie es Andreas gerade gemeint hat, dass die irgendwann trocken laufen sozusagen.
Möglicherweise.
Oder teilweise trocken laufen.
Möglicherweise.
Naja, sagen wir mal so, es wird schon einen Einfluss aufs Geschäft haben. Also definitiv wird es das haben. Wie das allerdings dann zu bewerten ist im Einzelnen, ist nochmal eine total andere Frage. Und sie ist auch relativ offen.
Mhm.
Ob sich das jetzt negativ aufs Geschäft auswirkt, es wird auch interessant sein zu sehen, ob diese Ballung an Hightech-Firmen, die es gerade in Japan die sich gerade in Japan über die letzten Jahre rausgebildet hat, ob das bei Consumer-Elektronik ist oder in verschiedenen anderen Bereichen, ob das weltweit so bleibt oder ob man nicht dann anfängt zu sagen, okay, vielleicht sollten wir in Deutschland auch Stereoanlagen bauen.
Hm. Naja.
Also das hat ja alles zwei Seiten.
Es hat immer zwei Seiten, ja. Das stimmt. Ich höre gerade so, dass der Damian seinen Lüfter da ganz ordentlich zu hören ist von dem Notebook. Der Damian ist der Einzige, der noch nicht die richtige
Hardware hier hat,
die nicht mehr lüftet. Aber du hast ja gesagt, dein Notebook ist quasi abgeschrieben.
Und ausgerechnet das, also wir haben ja früher lange Jahre zusammengearbeitet. Christian, für mich war ein leiser PC immer super wichtig.
Ganz wichtig, ja, stimmt.
Der beste Rechner, den ich hatte, der hatte gar keinen Lüfter, der war wassergekühlt, das war wirklich klasse. Und dann hatte ich mal ein Notebook von einem Hersteller, der hieß, glaube ich, IBM. Der hat dann nur noch geblasen. Den habe ich immer ausgemacht, ne? Wenn ich irgendetwas anderes machen musste. Und den habe ich nur eingeschaltet, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Ne? Und jetzt hatte ich damals, als ich mir dieses gute Stück gekauft hatte, ich hatte eigens darauf geachtet und das war eine der Entscheidungskriterien, wie leise ist das Teil. Und es war damals leise, aber der ist jetzt mittlerweile auch fast 3 Jahre alt. Also ich glaube, der hat jetzt seine besten Tage hinter sich und deshalb ist der Lüfter jetzt so oft an. Was soll ich jetzt tun? Soll ich das Gerät ausmachen?
Nee, ich meine, möglichst weit weg vom Mikro halten, würde ich mal sagen. Aber es hat sich jetzt hier noch keiner beschwert. Wahrscheinlich, weil man das in der exakten Akustik hier auch nicht hört. Ich höre es so ein bisschen im Hintergrund, es wird auch auf der Aufnahme drauf sein. Aber wir geloben da auch Besserung. Das kriegen wir dann schon irgendwo hin. Und dann können wir das machen. Ja, Japan, gibt es noch weitere Meinungen dazu oder Themen dazu? Haben wir soweit?
Wir hoffen, dass es gut ausgeht.
Wir hoffen, dass es gut ausgeht. Ja. Das ist richtig, ja. Weil ich hier auch im Chat gerade lese, mit Angst lässt sich immer gut Geschäfte machen, fällt mir gerade noch ein Thema ein, was vor ein paar Wochen mal die Runde gemacht hat, was jetzt so ein bisschen in Vergessenheit geraten wurde, ist das Thema seltene Erden. Kann sich vielleicht der eine oder andere noch daran erinnern?
Dass selbstverständlich.
Dass es plötzlich hieß, ja, diese seltenen Erden, die man also für ganz spezielle Bauteile braucht oder für spezielle Elektronik braucht, für Magnete braucht man die beispielsweise, Neodym-Magnete und für andere Hochtechnologien, dass die jetzt noch seltener quasi werden. Und jetzt bangen schon alle, ob sie da in Zukunft auch weiter munter produzieren können oder eben keine seltenen Erden mehr haben. Das hat mich mal interessiert, das Thema seltene Erden. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und bin dann da auf einen Wissenschaftsblog gekommen, in dem also ein Wissenschaftler mal erklärt hat, wie das so richtig funktioniert oder wie das, was das mit diesen seltenen Erden dort auf sich hat. Und das ist ganz interessant gewesen, was er dort geschrieben hat. Also de facto ist es nämlich tatsächlich so, dass es überhaupt keinen Mangel an seltenen Erden gibt. Die seltenen Erden gibt es nämlich auf der ganzen Welt und überall zu finden. Es ist aber tatsächlich so, dass 90% dieser seltenen Erden in China abgebaut werden. Mhm. Und China ist vor etlichen Jahren darauf gekommen, sich auf das Thema seltene Erden, ja, ich will nicht sagen zu konzentrieren, aber man hat halt da entsprechende Minen angelegt und hat dann angefangen, sich diesen Markt quasi zu kaufen. Man hat dann für Bruchteile dessen, was dieses Zeug bisher wert war, das im Weltmarkt angeboten. So, und dann haben natürlich die ganzen großen Minenbetreiber weltweit in den Vereinigten Staaten, Südamerika und so weiter, die haben dann gesagt, naja, wenn das Zeug jetzt so billig ist, dann lohnt es sich für uns ja überhaupt nicht mehr, das abzubauen, und haben dann ihre ganzen Minen darauf hingeschlossen. So, und haben die alle stillgelegt. Und das ist mal wieder ein wunderbares und jetzt wird natürlich rumgejammert, ne?
Ja.
Jetzt wird rumgejammert, es gibt viel zu wenig, ne, und die Chinesen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das stimmt einfach so überhaupt nicht. Es ist mal wieder so ein typischer Fall, dass diese großen Konzerne, die diese Minen betreiben, mal wieder extrem kurzfristig gedacht haben und gesagt haben, ist ein Geschäftsfeld, wo wir mehr nichts verdienen, machen wir einfach mal dicht, anstatt mal ein bisschen langfristiger zu planen. Aber ich meine, das ist ja so ein Thema, was sich echt überall durchzieht mittlerweile, ne?
Aber auf der anderen Seite natürlich schlau von den Chinesen, ne?
Schlau von den Chinesen.
Absolut, ja. Also da war eine Strategie, die dahinter steckt, da kann man ja richtig noch was von lernen. Ne?
Das ist wohl wahr.
diese Schlitzohren, ne?
Ja, ob man was davon lernen kann, weiß ich nicht, aber jedenfalls denke ich, ist mal ganz wichtig, das mal ein bisschen gerade zu rücken, also weil dann da oft auch in der Presse das so dargestellt würde, als würden die jetzt quasi in 10 Jahren ausgehen und nur noch der Chinese hätte welche. Mhm. Das stimmt einfach de facto überhaupt nicht.
Ja, und machen denn jetzt daraufhin aufgrund dieser Entwicklung die Betriebe, die diesen Abbau eingestellt haben, eröffnen die jetzt wieder ihren Abbau? Oder?
Da habe ich jetzt keine Informationen drüber, aber ich würde mal drauf tippen, wenn die Preise jetzt entsprechend wieder hochgehen, weil sie so stark nachgefragt werden, werden die Minenbetreiber natürlich wieder ins Geschäft einsteigen.
Ja, so klar, dann zu nehmen, ja klar.
Riechen die wieder Business und dann geht's los. Ne? Mhm.
Gibt es das in Deutschland auch? Nee, ne?
Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Wir können mal, ich setze mal einen Link rein zu dem Thema, wo ich das gefunden habe. Der ist sehr ausführlich, der Bericht, da gibt es auch weiterführende Hinweise. Wer sich für das Thema interessiert und sich da mal ein bisschen reinfuchsen will, kann das dann machen. Das verankern wir dann in diesen sogenannten Shownotes. Die Shownotes sind dann auf der Webseite zu finden. Zu diesem Podcast dazu, also alle Informationen, wo wir sagen, okay, da können wir mal noch einen Link dazu angeben. Das kommt dann. So, Thema Cebit beziehungsweise nach Cebit. Wir drei waren ja alle zumindest ein paar Tage oben, haben, glaube ich, alle ganz gutes Bild mitgenommen, soweit ich das in Erinnerung habe. Ne?
Ja.
War ziemlich positiv alles und euphorisch, aber Damian ist im Nachgang zur CeBIT noch auf eine ganz interessante Sache gestoßen, nämlich auf eine Amigo-Affäre. Vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu erzählen.
Oh, das Wort Amigo-Affäre.
Darf man nicht mehr sagen.
Da habe ich mich voll mit unbeliebt gemacht bei der Messegesellschaft.
Aha.
Zum Teil auch berechtigt, habe ich dann festgestellt.
Dann ist ja jetzt eine gute Gelegenheit, das mal.
Ja, ich habe das, auch schon korrigiert. Die Sache war die, dass ich letzte Woche von der Deutschen Messe AG eine E-Mail bekommen hatte. Das ist
ich übrigens auch. Ich
hast du die gleiche
ich bekommen? Ich habe die auch bekommen.
Ah, ja. Okay, ja. Die haben halt ihren Verteiler angeschrieben, mhm. Die ihre Adressdatenbank. Und üblicherweise bekommt man ja dann diese E-Mail mit dem Inhalt, wir machen jetzt das und das, kommt auf die CeBIT und CeBIT war super und auch der Bitkom ist dieser Meinung übrigens. Ne? Der Professor Scheer fand das wieder alles ganz toll.
Ich fand die auch toll.
Ja, ich fand die auch.
Da muss man jetzt gar nicht so lachen.
Nein, nur der Professor Scheer findet die immer toll, auch wenn die schlechte ist.
Das stimmt.
Ich finde die, find die auch immer toll.
Ja, aber du findest sie, glaube ich, eher so aus.
Vielleicht aus ganz anderen Gründen.
Teilweise aus ganz anderen Gründen total klasse. Das glaube ich auch, ja.
Naja. Und diesmal war das aber eine komplett andere Mail, nämlich die Mail, die wollte mir mehr oder weniger was verkaufen. Die hat mich hingewiesen auf einen auf so einen Shop, den die da betreiben, oder zunächst jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass sie diesen Shop betreiben, und ich habe dann den Text gelesen, der hat mich dann auf eine Homepage geführt. Da war sehr viel von Deutscher Messe die Rede, da war sehr viel von CeBIT die Rede, und da war aber auch von einer Firma die Rede, die heißt Uselect und sitzt in Hamburg. Die kannte ich bislang nicht.
Ja, ich habe nie gehört davon.
Und auf dieser Seite, dieser Uselect Shop, der hat mir dann verschiedene Produkte angeboten, unter anderem von MSI oder von Fujitsu, noch ein paar andere waren da. Und ich habe dann gesagt, das ist interessant, und schaust doch mal ein bisschen näher rein, was das für eine komische Sache ist, und habe mich gefragt, was machen die da eigentlich, die Deutsche Messe, geht die jetzt auch in den IT-Handel rein, machen die dem IT-Handel jetzt plötzlich Konkurrenz? Und das waren die Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und ich kannte auch, wie gesagt, diese Firma Uselect nicht und habe dann mich ein bisschen schlau gemacht. Die sitzen in Hamburg, da gibt es einen Geschäftsführer, der heißt Dr. Breyer. Mhm. Der hat eine sehr interessante Historie, das kann man da alles nachlesen. Das ist ein gelernter Unternehmensberater, die haben ja oftmals gute Ideen. Und der hatte diesmal auch eine gute Idee. Der Dr. Breyer, der ist nämlich nicht nur Geschäftsführer.
Ich habe gerade nur gelacht, weil Damian auch so ein diabolisches Grinsen gerade auf hatte, als er das gesagt hat. Fand ich jedenfalls, ja.
Und der Dr. Breyer, der ist nämlich nicht nur Geschäftsführer von der Firma Uselect, die halt eben diese Produkte anbietet, sondern der ist in Personalunion auch Geschäftsführer von der Deutschen Messe Interactive GmbH. Das ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe.
Da wird es natürlich schon interessant. Ne?
Ja, und so kam das mit diesem Amigo nämlich zustande, weil ich dann, mein Eindruck war, der Dr. Breyer von der Deutschen Messe macht mit dem Dr. Breyer von Uselect Geschäfte. Ja, er ist ja dieselbe Person.
Ja.
Ja, und da habe ich mich gefragt, wie kann denn das sein? Das riecht ja doch wirklich ganz komisch nach so einem unseriösen Geschäft. Mhm. Und habe daraufhin in meiner Heise-Kolumne den Vorstand von der Deutschen Messe angeschrieben, was denn dahinter steckt, ob der überhaupt davon weiß, ob der grünes Licht gegeben hat, mhm, für diese Aktion, mhm, und ob er wirklich glaubt, dass das eine gute Idee ist, ja, so etwas zu tun, weil die haben sich gerade vorher noch gefeiert oder feiern lassen als sozusagen Plattform für den IT-Handel, und jetzt fallen sie mehr oder weniger durch dem IT-Handel da, durch solche Aktionen in den Rücken. Daraufhin hat mich dann halt der Kommunikationschef von der Deutschen Messe angerufen,
ja,
als er das gesehen hatte. Ich vermute mal, irgendwie entsetzt gesehen hatte, weil da stand Amigo-Affäre bei der Deutschen Messe, und hat dann gesagt, also mit dem Artikel hätten sie so keine Probleme, aber mit diesem Begriff Amigo-Affäre, da hätten sie doch starke Bauchschmerzen.
Weil?
Ja, das hatte ich nämlich auch total vergessen, weil dieses Wort Amigo-Affäre ist ja mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Streibel sehr stark verbunden.
Eine schöne bayerische Tradition. Ja.
Das war jetzt aber eine böse Bemerkung.
Ja, aber genau aus dem Grund hast du ja den Begriff vermutlich auch gewählt. Weil
nein!
Man, nicht?
Nein!
Ich kenne den Begriff eigentlich nur seit Streibel.
Ja, ich kenne den kennt man ja auch seit Streibel, aber dieser Punkt mit der Bestechung.
Ach so.
Der ist ja da, sagen wir mal so, inhaltlich gesättigt, ne? Weil Streibel da komische Bestechungs-, also Vorteilsannahme und so weiter und so fort. Das ist in diesem Fall wohl nicht so. Zumindest wurde mir das halt versichert und glaubhaft versichert, muss ich sagen.
Ja.
Ich hatte diesen Hintergrund mit dem Streibel, den hatte ich total verdrängt.
Mhm.
Ne? Und als mir dann der Kommunikationschef von der Messe mich daran erinnert hat, habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. Also das kann ich jetzt nicht behaupten, das will ich auch nicht behaupten. Und deshalb habe ich das mit der Amigo-Affäre dann rausgenommen im Nachhinein. Die Sache selbst sehe ich allerdings noch genauso.
Sag mal, faktisch hat sich ja nichts geändert. Nein, deswegen.
Faktisch hat sich nichts geändert. Geht hier
nur um über eine Überschrift, um das nochmal
klarzustellen. Ja, und in der Sache allerdings, der Vorstandschef von der Deutschen Messe, der hat mittlerweile Stellung genommen dazu. Die haben natürlich alles richtig gemacht. Ist ja klar. Er sieht das halt völlig entspannt und er sagt, das ist unser Kerngeschäft. Ich hatte gesagt, macht doch lieber euer Kerngeschäft und verzettelt euch nicht mit solchen Sachen und schädigt da euer Image. Weil er versteht sein Kerngeschäft eben nicht so, wir machen Messen, sondern wir führen, nein.
Echt?
Nee, Christian guckt ganz erstaunt. Ja. Sondern,
ich dachte, eine deutsche Messe AG macht Messen.
Nein, nicht mehr.
Okay.
Das war damals so. Heute bringen die Anbieter und Kunden zusammen.
Connecting people.
Sowas in der Art, ja.
Also messen.
Ja,
auf Messen.
Aber eben nicht nur so im Offline-Modus irgendwie mit Gebäuden, wo man reingeht, was Fenster und Türen hat und so, sondern auch hier bringen sie ja auch dann Anbieter und Kunden zusammen, ja. So hat er das dargestellt, ne? Und die Sache mit dem Dr. Breyer, das sei auch völlig harmlos, weil so erklärte mir der Dr. von Fritsch, das sei halt so ein Pilot, eine Testphase. Sie hätten diese ganze Infrastruktur nicht. Und wunderbarerweise hätte aber der Dr. Breyer mit seiner Firma
Usenet gerade parat
gehabt. Der hätte das gerade da und sie hätten jetzt einfach das nur mal eben so genutzt. Ja? Pilotphase, das heißt, das ist für sie schon ein strategisches Geschäftsfeld. Sie möchten das gerne weitermachen, weiter betreiben, wenn es erfolgreich ist. Das versuchen die ja gerade jetzt rauszufinden. Und dann wollen wir mal schauen. Für mich als User oder als Empfänger von Deutsche Messe-E-Mails ist das extrem ärgerlich, muss ich sagen. Weil das ist den E-Mail-Adressen oder den Absender zunächst mal nicht erkennbar. Ne? Du denkst, du kriegst eine E-Mail von der Deutschen Messe. Und sagen, okay, was haben die für Neuigkeiten? Machen die irgendwie eine neue Veranstaltung, wo es sich vielleicht lohnt, da hinzugehen? So. Und dann kriegst du halt da so ein Verkaufsangebot untergeschoben. Ja, das ist für mich so eine Art, soll ich sagen, Produktenttäuschung. Fast Ärgernis, muss ich sagen. Ne? Und ich glaube, dass die Messe sich damit überhaupt keinen guten Gefallen tut. Allerdings muss ich sagen, ich hatte dann eine Reaktion darauf von Lesern, die gesagt haben, ja, die Messe verhält sich wie irgendwie so ein schwindeliger Adressbroker, ja, macht auch nichts anderes. Und gut, ganz neu ist das Geschäft nicht, so Verlage machen das auch gerne.
Stimmt, ja.
Also ärgert mich die aber auch immer, finde ich auch irgendwie komisch, dass sie das tun. Aber naja, so versucht jeder über die Runden zu kommen. Ne?
Jetzt möchte ich aber doch mal, wo ihr beide eben so gelacht habt, hier eine Lanze für die Messe brechen.
Ja.
Die Messe kommt ja aus einer Situation, wo die sehr stark in Messehallen, Quadratmetern gedacht haben.
Ja.
Und die Bestrebung war, die Quadratmeter möglichst voll zu machen. Und es ist für die Messe schon ein sehr langwieriger, sehr kleinteiliger Prozess, dann wirklich sich den Kunden stärker anzunähern und zu sagen, okay, wir haben nicht nur Aussteller und Besucher, sondern wir haben tatsächlich auch Kunden. Und im Vergleich der Messegesellschaften, die Erfahrung, die ich gemacht habe, und eine sehr langjährige Erfahrung, die natürlich eine Historie hat bei CRN mit dem Planet Reseller, ist die Deutsche Messe AG meines Erachtens schon sehr, sehr weit in diesem Prozess fortgeschritten. Und die experimentieren in diesem Prozess sehr viel, was ich ausdrücklich für gut heiße. Die Experimente sind natürlich nicht immer geglückt. Jetzt sagen wir mal so, das Planet Reseller ist ein Experiment gewesen, was sehr gut funktioniert hat oder was nach wie vor sehr gut funktioniert. Ich fand den Planet Reseller dieses Jahr wirklich sehr, sehr grandios.
Ja.
Und ich habe den diesmal das erste Mal so quasi als Externer erlebt. auf der anderen Seite hat die Messe dann im Zuge dieser Einführung Planet Reseller, und das erinnert mich sehr stark an diese U-Select Shopping-Club-Geschichte, ein Fachhandelsprogramm eingeführt. Das heißt, man kann sich als Händler bei der Messe anmelden und ist dann, ich habe die genaue Bezeichnung gar nicht mehr im Kopf, man ist dann praktisch Planet Reseller oder CeBIT-zertifizierter Reseller. Das kann man sich an den Shop nageln. Da gibt es also Marketingunterlagen und
was
und
ist denn ein CeBIT-zertifizierter Reseller, bitte?
Ihr kennt das gar also, nicht.
Nee, was soll denn das für ein Gütesiegel sein? Aber was ist denn das für eine Aussage? Ich bin ein CeBIT. So. Ich war auf der CeBIT.
So, jetzt.
Okay. Also, das
so, verstehe ja,
genau. Das liegt irgendwie so weit auseinander, das Thema, finde ich.
Das ist richtig. Deswegen habe ich gesagt, also das Planet Reseller hat sehr schön funktioniert. Dieses Programm CeBIT oder wie auch immer, zertifizierter Reseller, meines Erachtens.
Das war doch schon vor ein paar Jahren, oder nicht?
Ja, aber es gibt es immer noch. Also das ist was auch nie wirklich ausgefasst worden ist. Mhm. Es gibt dann auch, soweit ich weiß, jedes Jahr irgendwie Werbematerial. Es gab mal eine Uhr, die konnte man sich hinhängen. Die kam dann irgendwann, wenn man sich registriert hatte. Und es haben sich tatsächlich auch ein paar hundert Händler da registriert. Mhm. Ich glaube nicht, dass das die brillante Idee war, die CeBIT weiter nach vorne bringt. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hat sich Gedanken gemacht und probiert verschiedene Dinge aus und das hat nicht funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass das U-Select die Geschichte funktionieren wird. Von der Theorie allerdings halte ich das schon für sehr richtig. Und von der Theorie würde ich sofort sagen, woran die Messe eigentlich seit einigen Jahren krankt, ist, dass auf der Messe nicht mehr bewusst Geschäft gemacht wird, dass die wenigsten Unternehmen mit Messe-Sonderangeboten zur Messe fahren, die man auch nur auf der Messe wahrnehmen kann. Also die Messe hat dadurch schon erheblich Attraktivität eingebüßt. In den Zeiten, als alles toll war, da wollte man das ja gar nicht mehr. Da hat man gesagt, Messe verkaufen, alles Quatsch.
Richtig.
Und daran krankt es. Und meines Erachtens muss sich die CeBIT in eine Richtung entwickeln, wo man sagt, auf dieser Messe wird wieder Geschäft gemacht und es ist attraktiv hinzufahren, weil Geschäft gemacht wird.
Ja gut, klar, meine Rede ist ja auch nicht grundsätzlich gegen die Messe und gegen das, was sie tun, sondern du hast gesagt, die probieren verschiedene Dinge aus und unser Job als Journalist ist dann auch zu sagen, so verstehe ich es jedenfalls, zu sagen, das, was ihr hier probiert habt und getan habt, das funktioniert wieder gar nicht, beziehungsweise das hat die und die Nebenwirkung, die ihr vielleicht so nicht bedacht habt. Ne? Das ist es. Ich sage, die Messe ist prima, die CeBIT war gut gelungen, die Auslandsaktivitäten sind beeindruckend, die an den Tag legen, aber dies hier fand ich jetzt sehr komisch, weil die einfach nicht mit offenen Karten gespielt haben. Ich meine, wenn sie sagen, und übrigens, wir machen jetzt das und das, ja, dann kann man halt sagen, ja, okay, aber mir jetzt sowas unterzuschieben, finde ich nicht in Ordnung. Ne?
Nee, ich gebe dir da auch recht. Ich finde diese Aktion auch nicht gelungen. Ich glaube auch nicht, dass die der Messe an irgendeiner Front zum Durchbruch verhilft. Also da sind wir schon ganz d'accord.
Ja.
Das stimmt. Spannendes Thema war es auf alle Fälle. Ich war echt überrascht. Also vor allen Dingen, dass du da mal näher hingeschaut hast, ja.
Naja, also
mir ist das völlig vorbeigegangen. Das ist.
Das hat total auch Reaktionen, also in der Messe hervorgerufen. Der Herr von Sastel, der die Kommunikation da federführend betreibt, der sagte, er sei also öfter auch darauf angesprochen worden, ob die Messe jetzt auch und die IT-Händler gegangen sei. Also das hat
schon
Wellen geschlagen, ja, absolut. Ja.
Ach, das hattest du als zusätzliche Information sozusagen.
Mhm. Ja, anschließend. Also meine Kolumne funktioniert ja nicht so, dass ich vorher die Leute dann darauf stoße und sage, und übrigens, ich schreibe jetzt das und das über euch und seid ihr damit einverstanden oder so, sondern wenn die montags morgens dann den Text lesen, dann sind manche dann überrascht, manche auch negativ überrascht.
Naja, in dem Fall.
So soll es ja
durchaus nachvollziehen.
So soll es ja mitunter auch sein. Ne?
Ja,
sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig.
Ja, klar.
Ob das jetzt aber ein durchschlagender Erfolg war oder nicht, wissen wir noch nicht, ne?
Nein, das wissen die noch nicht. Also dazu ist das noch
aber zu jung. Aber da kriegst du nochmal Feedback, oder?
Ja.
Können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen mal das auf die Agenda setzen?
Muss ich mir mal wieder Vorlage legen.
Ja.
Genau, ist eine gute Idee.
So, ein ebenfalls nicht minder interessantes und spannendes Thema ist eins, das der Andreas hier auf den Themenplan geschrieben hat.
Und was zur CeBIT auch Wellen geschlagen
und
hat.
Und was zur Wellen auch richtig?
Das ist das Thema gebrauchte Software. Was zur CeBIT auch ein bisschen im CeBIT-Vorfeld schon erhebliche Wellen geschlagen hat, ist eine Werbung auf der CRN-Flappe gewesen. Und zwar von einem Softwarehändler, der Windows XP Gebrauchtlizenzen angeboten hat für 15,90, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Die CRN ist rausgekommen, kommt immer raus am Donnerstag hat am Donnerstag auch für relative Unruhe bei Microsoft gesorgt, weil sich Microsoft-Partner beschwert haben und gesagt haben, liebe Microsoft, wie steht ihr denn zu dieser Werbung und unterstützt ihr denn diesen Partner auch mit WKZ, weil der hat das Logo drauf und warum sagt ihr uns denn immer bitte, und da waren einige sehr prominente E-Tailer an vorderster Front dabei, die auch für Preisaktionen, für sehr aggressive Preisaktionen mit WKZ bekannt sind, die dann da gestanden haben und gesagt haben, das geht so gar nicht. Ich bin aufs Thema auf der Messe ein, zwei Mal angesprochen worden. Die interessante Geschichte im Hintergrund, also dieses Angebot ist für sich eine clevere Idee gewesen. Ja. Da hat jemand eine sehr etablierte Plattform genutzt und eine sehr große Sichtbarkeit bekommen mit einer sehr spektakulären Aktion. Wie viel Ware dann tatsächlich dahinter gestanden ist, vermag ich schwer einzuschätzen. Mhm. Denn es gibt ja immer wieder die Leute, die dann den Markt aufmischen mit 5 Geräten zum Dumpingpreis und dann gibt es im Übrigen nichts mehr, dann ist es ausverkauft. Ja. Also das kann ich nicht so sagen. Mhm. Die interessanten Gespräche auf der Messe über die Aktion waren allerdings von Menschen, die mit gebrauchter Software zu tun haben, die mit gebrauchter Software handeln und einigen, die unter gebrauchter Software leiden, weil sie dann halt keine neuen Lizenzen verkaufen können, zu sagen, der Markt ist voll mit gebrauchten Windows XP, neuerdings, was dann wieder den Rückschluss zulässt, der für Microsoft ja sehr positiv ist und überhaupt für die gesamte Branche, es wird sehr viel Windows 7 verkauft. Das heißt, XP wird jetzt endlich abgelöst. Diesen Effekt, den wir bei Windows Vista nicht hatten, wo die Unternehmen gesagt
den
haben...
Den sieht man jetzt anhand von Windows XP, jetzt, weil so viele Lizenzen auf dem Markt
sind. Exakt, kommen. Den sieht man jetzt bei Windows 7, weil so viele XP-Lizenzen auf dem Markt sind. Also die haben gesagt, egal wie viel dahinter stehen, Windows XP-Lizenzen kriegst du im Moment zwar nicht so aggressiv, aber doch zu sehr, sehr günstigen Konditionen angeboten und Microsoft ist da sehr, sehr erfolgreich im Ablösen alter Versionen.
Und wird ja wohl offensichtlich auch immer noch gekauft, ne?
Und Windows XP wird auch immer noch gekauft, also es gibt da auch immer noch einen Markt. Zu solchen Konditionen dann wahrscheinlich erst recht. Weil ja nicht alle Unternehmen auf einmal ablösen und dann immer noch das Problem haben, neue Maschinen mit alten Betriebssystemen auszustatten, was man so nicht mehr kaufen kann. Mhm. Was Microsoft ein Dorn im Auge ist, verständlicherweise.
Ja.
Aber was für IT-Verantwortliche natürlich perfekt nachvollziehbar ist. Denn wenn ich eine einheitliche Infrastruktur habe, dann habe ich die aus dem Grund. Und wenn die im Moment noch auf Windows XP fußt, dann wird das schon auch einen Grund haben und dann muss ich sie ja weiter unterstützen. Das heißt, man kann tatsächlich dieses Ablösen auch nicht erzwingen. Und was man aber auch sehen kann, das gab ja diesen Fall schon mal vor Jahren bei NT und dann durch diesen Unterschied Vista zu Windows 7, was man schon sieht, ist, das beste Vehikel für Ablösung ist einfach ein deutlich verbessertes neues Produkt. Mhm. Punkt.
Ja, das ist richtig. Schreibt hier gerade auch Hermann 10, Vista war nur eine Zwischenversion wie Windows Me, Schrott.
Ich hatte das auch mal auf dem Rechner, aber nicht ganz lang. Ich bin dann tatsächlich zu XP zurückgegangen.
Ja.
Es ist tatsächlich auch nach dem Vista-Launch so gewesen, weil so viele Anwender nicht bereit waren, Vista zu akzeptieren, haben die PC-Hersteller dann ja angefangen, für die Geräte diverseste Versionen und Upgrade-Pfads oder Rückgrade-Pfads anzubieten, also Downgrade-Pfads Pfade anzubieten, was dann im Handel und in der Distribution für erhebliche Probleme gesorgt hat, gerade bei Retouren von gebrauchten Maschinen, weil plötzlich nicht mehr klar war, wenn eine Maschine zurückkommt, mit was für einem Betriebssystem kommt die hier eigentlich, wie muss die wieder ausgeliefert werden. Das war ein sehr massiver logistischer Einsatz, vor allem in der Distribution. Die haben schon wirklich sehr viel Probleme ausgebadet, die nicht distributionsgemacht waren.
Ja, also Vista stand ja damals wirklich unter einem ganz ungünstigen Stern. Also im Vorfeld so viel negative Presse, wie es da teilweise auch gegeben hat, wegen fehlender Treiberunterstützung, wenn dann waren viele Geräte einfach nicht tauglich oder es lief total instabil. Also da haben viele der Hersteller teilweise nicht nur hinter vorgehaltener Hand schon echt gejammert. Ja. Ich meine, Acer ist ja damals, vorgeprescht, der Lanzi, und hat ja gesagt, ne, also das sei schlicht und einfach eine Katastrophe, was er dann auch für ziemlich Wellen geschlagen hat.
Aber ja, interessant, das hörst du von Windows 7 gar nicht.
Nee, Echo, das stimmt, ja.
Durchweg positiv. Ja. Ja. Mhm. Und ich als Anwender von Windows 7 auf einem meiner Rechner, ja, muss sagen, wirklich gut. Stabiles System, schnell, macht Spaß.
Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt. Ja, wenn wir schon bei Microsoft gerade sind, oder wolltest du zu dem Thema...
Nein, Christian, mach ruhig. Thema, glaube ich, erschöpfend behandelt, oder?
Okay, ja, ich wollte es jetzt nicht hier mit aller Eile vorantreiben, Gottes Willen, wir haben Zeit genug. Aber weil du gerade eben Microsoft angesprochen hattest, noch zwei kleinere Informationen, die vielleicht der eine oder andere nicht wahrgenommen hat. Zum einen, Microsoft bekommt einen Eintrag im Guinness-Buch der Weltrekorde.
Das freut uns zu hören.
Ja, und jeder fragt sich jetzt natürlich, warum. Und der Hintergrund ist, Microsoft hat tatsächlich ein Produkt, das meistverkaufte Produkt in der ganzen IT- und Unterhaltungselektronik-Zeit sozusagen sind. Und ich war da auch echt ganz erstaunt, dass dem so ist, aber es handelt sich hier um das Produkt Kinect, mhm, was man also auch an die Xbox anschließen kann. Und das haben die binnen 4 Monaten 10 Millionen Mal verkauft.
Wahnsinn.
Also mehr als alles andere, was es bisher vorher gab.
Das ist sehr interessant. Wobei Kinect ist ja ein tolles, ich habe es noch nicht im Einsatz, aber ein tolles Produkt, finde ich. Von den Demos, die man sieht, ist das, also brauche ich unbedingt.
Machst du sowas?
Jetzt, also im Moment.
Soll nicht ganz billig, ne? 125, 130 Euro.
So, also im Moment ist meine Spieleplattform, wenn ich zum Spielen komme, was im Moment selten ist, mhm, Nintendo Wii, mhm, finde ich sensationell. Bloß Kinect ist ja dann die Weiterentwicklung, ja, ohne Schläger.
Ohne Schläger, und, du.
Ohne Schläger. Oder was ich auch schon gesehen habe in Demo, mit einem Mobiltelefon, also mit einem Windows-Telefon als Schläger. Das kann man tatsächlich demnächst dann Nokia connecten. Aber ich finde das vom Spielprinzip sensationell.
Ja, es ist einfach ich habe auch eine Wii zu Hause und ich muss schon sagen, es ist einfach mal eine völlig neue Spielidee, dass du dich hinstellen kannst vor deinen Rechner, dass du nicht mehr irgendwie davor sitzen musst und irgendwie so schnurgebunden so ein Joystick in der Hand hast oder vor der Tastatur daddeln musst, sondern dich echt einfach frei bewegen kannst. Also es war schon irgendwie echt eine sensationelle Idee. Jetzt das Kinect kenne ich nicht. Ich habe nur, glaube ich, mal gelesen, es ist eine Infrarotkamera, glaube ich, drin, eine normale Videokamera, ja, und noch irgendein Sensor. Weiß ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt auch nochmal rauskriegen, aber vielleicht weiß es der Chat zufällig. Mich hätte mal interessiert, ob das eine Eigenentwicklung von Microsoft ist.
Oder zugekauft.
Oder eine zugekaufte Technologie
das ist. Das weiß ich auch nicht automatisch. Das wäre interessant.
Ich meine mal irgendwo gehört zu haben, aber ich kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen. Kann auch sein, dass ich mich da täusche, dass Microsoft dieses Erfolgsprodukt tatsächlich zugekauft hat.
Ja, okay. Wäre ja denkbar. Ist ja absolut
legitim.
So.
Nee,
und das ist ja das, was viele große Hersteller permanent tun.
Hm. Ist also, richtig, ja.
Ich finde das auch absolut legitim. Ich meine, das ist halt eine vernünftige Maßnahme, seine Kompetenzen zu erweitern. Ist ja auch üblich, machen viele.
Ja.
Also kein Problem.
Naja, jedenfalls, also mit 125 Euro haben die da ganz gut verdient.
Also haben sie offensichtlich ein tolles Erfolgsprodukt, was man ja nicht von allen Microsoft-Produkten behaupten kann.
Richtig.
Ne? Zoom.
Eingestellt.
Ein totaler Eingestellt. Flop. Von Anbeginn, ich weiß nicht, wie viel Euro, Dollar die da versenkt haben. Ich kann mich noch gut erinnern an die Produkteinführung von Microsoft. Da hatten die halt Pressevertreter nach irgendeinem schönen Wintersport dort in Österreich eingeladen. Und da wurde auch das erste, ich glaube, es war noch ein Prototyp vom Zoom vorgestellt. Mein Gott, war das hässlich. Das war so ein Brikettteil. Ne?
Ja, ja.
Also so ein echtes Brikettteil. Und die Microsoft-Leute, entweder waren sie wirklich begeistert von dem Produkt oder sensationell gute Schauspieler oder die standen unter Drogen.
Oder verblendet.
Oder so. Die haben uns das wirklich verkauft als wirklich, also der nächste Schritt, der die Menschheit wirklich nach vorne bringt. Ne? Und ich muss sagen, ich habe das Teil gesehen und habe gesagt, das wird nie was, weil es einfach ein Klotz, ein Brikett war, ein Stein. Ne? Nun, die Geschichte hat mir recht gegeben. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber dass es halt jetzt das ausgekommen ist, wundert mich nicht.
Also keine Frage, dass ihn da natürlich der iPod, der damals auch schon auf dem Markt war, der hat ihn da das Leben natürlich extrem schwer gemacht. Ja. Und da konnten die natürlich gegen so ein stylisches Gerät überhaupt nicht anstinken.
Wollten sie aber.
Apple hatte ja damals eben auch schon verstanden, dass es nicht nur diese Hardware braucht, sondern die haben ja halt gleich das komplette Ökosystem dahinter geschaltet. Ja. Da kam der iTunes Store hoch, da konntest du deine Musik runterladen, da hast du das angeklinkt, da hast du synchronisiert, fertig und du hattest halt alles drauf. So, beim Zoom war das alles, die haben sich da verfaselt mit ihrem ganzen DRM-Gedöns und Raubkopien und was weiß ich. Also lauter so Nebenkriegsschauplätzen und nach Europa hat es das Gerät ja eh nie geschafft. Es war ja nur in den USA erhältlich, aber war einfach wirklich einer der ganz großen Flops.
Das wusste ich jetzt gar nicht.
Ist nie nach Europa gekommen.
Ah,
wurde zwar meines Wissens nach zweimal angekündigt, jetzt im nächsten Jahr kommen wir endlich nach dem sensationellen Erfolg in den USA auch nach Europa. Aber den Schritt sind sie nie gegangen.
Ach so.
Also ich glaube, da war die Dominanz von Apple mit seinem MP3-Spieler iPod einfach viel zu groß.
Da wollten sie dem schlechten Geld nicht noch Gutes hinterher werfen.
Sozusagen. Ja. Also den Markt, den hätten sie sich echt kaufen müssen. Mhm. Und wirklich, also es gab dann da nochmal so eine Neuauflage von dem Gerät, so eine Version 2 quasi, die war in den Farben ja noch hässlicher. Also das war ja so Hornhaut-Umbra, würde ich jetzt mal sagen. So ein ganz komisches Braun und noch andere Farben. Also das war irgendwie ganz komische Geschichte.
Mhm.
Also ein sehr erfolgreiches Produkt auf der einen Seite ins Guinness Buch der Rekorde und dann den Zoom, den sie jetzt auch abgekündigt haben. Aber Microsoft kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen beim anderen Themenbereich. Softline Wagner, neuer Chef. Was ist mit Löschke?
Tja.
Wer weiß was? Wer ist informiert?
Ich glaube, der Andreas ist da ganz gut informiert darüber. Vielleicht kann ich aber vorher noch ein paar Sachen sagen. Ich hatte mich nämlich vor einiger Zeit mit Löschke und mit Michel, der heute nicht mehr Michel heißt, sondern Harvey oder Hawaii, also mit den beiden Vorständen, damals war es noch so, getroffen. Mhm. Und da waren die sozusagen eine Herz und eine Seele. Löschke war der Boss, was man auch an seinen Redebeiträgen spürte. Und hat dort so die Ziele und Visionen skizziert, die sie mit der Firma haben. Wirklich ganz großartig, haben personell sehr stark aufgebaut. Viele sind von PCware aus Leipzig gekommen, die sind ja auch nach Leipzig gezogen,
ja.
Die Firma. Haben hier in München aber noch eine Dependance und Prometheus, die Tochterfirma, sitzt ja auch hier in München. Naja, und dann kam halt eben die Meldung, dass der Löschke plötzlich nicht mehr Vorstandsvorsitzender ist. Und jetzt erzähltest du gerade, Andreas, dass er auch im Aufsichtsrat gar nicht mehr.
Genau, wir haben uns ja eben noch unterhalten und die Meldung war ja ursprünglich, wird dann Aufsichtsratsvorsitzender.
Ganz genau.
Und genau diese Woche habe ich gehört, Löschke ist mittlerweile komplett raus.
Mhm.
Und der Hintergrund soll, das ist aus gut informierten Kreisen, allerdings unbestätigt, soll ein Zerwürfnis mit den Finanziers sein, also mit dem Hauptgesellschafter.
Wer ist denn das?
Kalt erwischt. Ich habe ich weiß den Namen nicht mehr, dass jemand.
Ist das ein Investor oder?
Das ist jemand, der seine Firma der seine Firma sehr, sehr gut verkauft hat an Bertelsmann.
Kann man das auf die Schnelle recherchieren hier?
Ich weiß es nicht. Ich habe dummerweise sowohl den Namen des Menschen als auch den Firmennamen vergessen.
Dann wird schwierig.
Der hat seine Firma sehr teuer an Bertelsmann verkauft. Der ist Mehrheitsgesellschafter bei der Softline.
Mhm.
Der ist mit dem Michel sehr dick und der Aufsichtsratsvorsitzende ist ja mittlerweile der von Minkwitz, der früher bei der Süddeutschen Zeitung war. Das war bei der Süddeutschen Zeitung der Bereichsleiter für den Bereich Hütig Fachmedien, der damals interessanterweise meinen ehemaligen Arbeitgeber WK kaufen wollte, nämlich den Fachzeitschriftenbereich.
Okay.
Das war, bevor die große Krise im Zeitungsbereich angefangen hat, wo dann die vor allem die Jobbörsen so eingebrochen sind bei den großen Zeitungen. jetzt ist der Minkwitz da im Aufsichtsrat und das ist so eine Connection, die aus diesem Bereich Süddeutsche Bertelsmann kommt. Mhm. Ich kann aber dummerweise im Moment nicht wirklich was Belegtes sagen, zeige ich dann bei den nächsten.
Ja, oder dann, vielleicht kriegen wir es noch raus.
Zeige ich dann im nächsten Podcast was dazu. Recherchiere das mal. Es ist schon eine spannende Geschichte, weil der Löschke ja schon mit sehr großen Zielen angetreten ist bei der Softline und weil es bei der Softline, weil die Softline auch so eine bewegte Branchengeschichte hat.
Ja, absolut. Mhm.
Die Softline war ja ursprünglich mal ja so ein Hybrid aus Softwarehändler und
Bodylisa, ne?
Na, am Anfang Softwarehändler und Software-Distributor.
Mhm. Ja, genau.
Das waren so die Anfänge. Mhm. Das war noch die Ära Peer Blumenschein, der das ja damals gegründet hat.
Der und damals das Thema mit dem Herunterladen, E-Distribution so ganz vorangetrieben
hat. Der damals gesagt hat, er steigt jetzt in die E-Distribution ein.
Ja, das ist die Zukunft.
Was tatsächlich ja auch die Zukunft in irgendeiner Form geworden ist, ja. Was damals allerdings überhaupt nicht so praktiziert wurde. Und die Geschichte dann war ja eine sehr bewegte, wo dann die Softline versucht hat, ein neues Geschäftsmodell zu finden, an der Börse war, zugekauft hat. Mhm. Die Dinge haben aber dann meistens nicht so funktioniert, dann verschiedenste sehr schlimme Fehlbesetzungen im Management hatte. Mhm. Und letztendlich dann irgendwie mit dem Wechsel von Löschke dann doch in ein ruhigeres, stabileres Fahrwasser sollte, wo dann auch mehr tatsächlich tragfähiges Geschäft gemacht wird.
Ja.
Weil ich glaube, einer der großen Geschäftsbereiche oder der größeren Geschäftsbereiche, die es zuletzt gab, war ja die zugekaufte Prometheus. Mhm. Wobei meines Erachtens der Prometheus-Gründer...
Ist das der Reiserer?
Das ist der, der Michael Reiserer, dann tatsächlich vom Löschke irgendwie... Also so wird es jedenfalls berichtet, rausgeschoben wurde.
Aha.
Aber ich werde diesen Zusammenhang nochmal recherchieren. Das
ist jetzt auch ganz frisch und aktuell.
Da steckt schon eine sehr spannende Geschichte dahinter. Der Weißer ist anscheinend schon eine ganze Zeit raus.
Ja.
Und die spannende Frage ist ja, in welche Richtung entwickelt sich diese Firma jetzt? Weil der Löschke hat ein sehr konkretes Bild vor Augen. Mhm. Wird das dann ohne Löschke auch so gehen? Und Damian, du hast vorhin schon gesagt, es sind dann ja etliche PCWare Mitarbeiter an Bord gekommen, auch mit einer sehr konkreten Aufgabenstellung. Und wird das dann so weitergehen? Werden die tatsächlich an Bord bleiben oder sind die dann, nachdem Löschke raus ist, auch wieder raus? Das also auf jeden Fall Softline nach wie vor spannend zu beobachten. Mhm. Eine spannende Geschichte, seit ich in dieser Branche angefangen habe, interessanterweise, vor 20 Jahren.
Also da muss im Hintergrund wirklich ordentlich gescheppert haben, weil ich habe jetzt parallel nochmal auf die Softline-Seite, Homepage gesehen und habe hier eine Pressemeldung vom 31.01. Überschrift war: Knut Löschke verabschiedet sich aus dem operativen Geschäft der Softline AG. Und da steht noch dezidiert, dass er dem Unternehmen weiterhin als Berater verbunden bleibt und sich zukünftig im Aufsichtsrat engagieren wird. Wenn wir jetzt aber auf die Seite gehen, im Investor Relations Bereich, wer ist da nicht im Aufsichtsrat vertreten? Das ist der Knut Löschke. Mhm. Also was da im Hintergrund passiert ist, das wissen wir nicht. Ich habe den Herrn Löschke als sehr selbstbewussten Menschen kennengelernt, der auch so, wie soll ich sagen, so ein gewisses Sendungsbewusstsein hat. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jemand da nicht so mitzieht, wie er sich das vorstellt, dass er dann sagt, dann mache ich es halt nicht.
Ja, nee, er ist ein Blatt von Mund genommen, hat er einfach nie. Ja. Das stimmt schon, ja. Der hat wirklich mal geradeaus gesagt, was er
seine denkt Tochter ist ja wohl noch da, ne, oder? Die macht ja die
Tochter Rita.
Das Marketing.
Ja. Also ob sie noch da ist, weiß ich nicht, aber zumindest kam da immer was von ihr. Ja. Der Name war da ab und zu lesen, das stimmt.
Tja.
Softline, ja, im Chat hat gerade noch jemand geschrieben dazu, dass die auch mal einen Direktvertrieb hatten per Katalog.
Die Softline hat einen sehr starken Katalogvertrieb gehabt und es gab da auch verschiedene, immer wieder Verwerfungen. Interessanterweise einer der Riesenskandale der Softwareindustrie, in die die Softline an vorderster Front verwickelt war, war über ein Utility, mit dem man nicht Festplatten komprimieren konnte, sondern mit dem man den Arbeitsspeicher komprimieren konnte. War ein amerikanischer Hersteller mit einem deutschen Chef.
Mhm.
Und die haben behauptet, unsere Software schafft es, den Arbeitsspeicher zu komprimieren eines PCs.
Richtig,
und ich erinnere mich. Und wenn man dann, was waren damals waren, glaube ich, 16 MB schon eine Menge, wenn man dann das macht, dann hat man statt 1632
genau.
nutzbar.
Der große Trick.
Das war damals, die haben einen unheimlichen Reibach gemacht, innerhalb kurzer Zeit, weil zu dem Zeitpunkt, und das knüpft dann wieder an den Anfang unseres Podcasts an, zu dem Zeitpunkt war Speicher knapp. Und Speicher war damals wirklich knapp.
Ja.
Und die sind dann da gestanden als Messias und haben gesagt, ganz toll.
Mhm.
Und interessanterweise ist es tatsächlich, nachdem auf den halt fast jeder reingefallen ist, die CT gewesen, die im Test festgestellt haben, dieses Programm macht nichts.
Nichts.
Es macht einen schönen Eindruck mit Oberfläche und so, aber es macht tatsächlich
nur vorgegaukelt.
Nichts und es ist auch nicht möglich, den Arbeitsspeicher zu komprimieren. Das muss ja irgendwo auch stattfinden,
eben.
Nämlich im
eben.
Arbeitsspeicher
eben.
Und irgendwo müssen die Daten dann ja auch physikalisch mal gespeichert und ausgepackt sein, damit sie verarbeitet werden
Aber können. Ich bin mir sicher, dass viele User gesagt haben, mein Rechner läuft jetzt viel schneller, als ich seit ich die Software drauf habe.
Placebo.
Das ist die Placebo-Effekt. Ne?
Natürlich gibt es das. Und ich kann mich noch erinnern, es gab damals eine groß angelegte Pressekonferenz mit Per Blumenschein, der gesagt hat, ganz tolles YouTube. Und wir haben was, also richtig Tolles aus USA ausgegraben. Und der war anschließend sehr, sehr konsterniert, weil sein Ruf hat auch drunter gelitten.
Klar, konnte er ja nicht wissen, ne? Dass die ihn da so über den Tisch ziehen sozusagen mit diesem Produkt.
Naja, die Softline-Leute haben ja jetzt einen neuen Vorstandschef oder Vorstandssprecher heißt das, glaube ich, bei Ihnen gefunden. Das ist ja der Bernd Wagner, der früher bei Fujitsu. Deutschlandchef war.
Mit früher sagst du aber was Gutes bis vor kurzem.
Bis Ende letzten Jahres, glaube ich. Ne?
Bis Ende,
genau.
Ich glaub, bis Ende letzten Jahres.
Ja. Interessant finde ich ja in dem Vorgang, dass dann nicht der Christoph, früher Michel, heute Harvey, dass der nicht dann der Chef geworden ist, sondern in der zweiten Reihe so ordentliches Vorstandsmitglied geblieben ist. Und sie sich da von außen jemanden dann geholt haben, weil der HW Michel, der war ja mal wirklich auch Alleingeschäftsführer von einer Firma, die war nicht ganz unbedeutend, das war Sage damals, hat einen schwierigen Restrukturierungsprozess ganz erfolgreich durchgeführt. Eigentlich müsste er das Rüstzeug haben, um auch so eine Firma, die ja doch noch deutlich kleiner ist, zu führen. Aber gut, vielleicht versteht er sich doch eher als Sanierer, als Umstrukturierer und nicht so sehr als, sagen wir mal, jemand, der das Geschäft wirklich dann aufbaut. Kann sein.
Der Herr Michel ist, ist eine durchaus starke Persönlichkeit, der schon sehr selbstbewusst auch unterwegs ist. Und ich denke, es wäre eine interessante Möglichkeit, den zu unserem nächsten Podcast mal ins Interview einzuladen. Dann können wir es aus erster Hand mitkriegen.
Ja, das wäre eine Idee. Ja.
Also hier schreibt Sönix im Chat, bei ihm hätte das Tool super funktioniert.
der Speicherkomprimierer.
Speicherkomprimierer.
Fantastische Software.
Also das ist wirklich klasse, ja. Okay. Das ist aber auch jetzt letztlich das Schöne hier am Live-Chat. Damian, such mal das Weite. Dass wir halt hier auch so direkten Input bekommen. Weiter oben steht noch etwas, wir mögen doch bitte demnächst mal das Thema BPOS besprechen, das sei der reinste Albtraum, außer Exchange und Live-Meeting noch nichts zu bieten. Aha.
Das Thema,
da kenne ich mich aus.
Da habe ich mich auch noch nicht mit in die Tiefe beschäftigt, aber ich nehme das mal auf.
Ja, das kannst du dir mal aufschreiben und dann können wir mal sehen, ob wir da vielleicht tatsächlich was machen können. Also
ja,
Themenvorschläge natürlich immer willkommen. Wir greifen das aus, was wir denken. Wir ziehen es auch ganz straff durch, aber wenn dort viele sagen, das und das wäre mal wichtig, dann werden wir dem natürlich auch nachgehen.
Jo.
So, als nächstes wären hier drauf gestanden ein Thema, da warten wir aber, bis der Damian ist. Wieder da ist, aber vielleicht ziehen wir was anderes vor. Und zwar wollte ich mal ein bisschen, weil du dich da auch gut auskennst, Andreas, ein bisschen über den Tablet-Markt sprechen und wie das da im Moment so voranschreitet oder auch nicht.
Den Tablet-Markt?
Ja, also diese Slate-PCs, die jetzt hier massenweise angekündigt werden, ja, auf der CES irgendwie 80 Stück, ich glaube mittlerweile weit über 100 Modelle, die jetzt angekündigt worden sind, so peu à peu auch kommen. RIM wird erwartet mit seinem Playbook als Ergänzung zum BlackBerry. Dürfte mit Sicherheit ein ganz spannendes Produkt sicherlich werden. Das Motorola Xoom, die ja dann schon auf das neue Android Honeycomb setzen. Die Version 3, die jetzt noch mehr für Tablets optimiert wird. Und natürlich viele andere, LG, Optimus und ähnliche, die jetzt alle auf diesen Markt drängen. Interessant ist, denke ich, auf alle Fälle mal festzustellen, dass es wenig, relativ wenig Tablets auf den Markt kommen, auf denen Windows läuft, sondern meistens läuft Android drauf. Also Fujitsu hat jetzt ein Tablet angekündigt mit Windows. Aber alle, die so ein Tablet mal getestet haben oder schon mal in den Finger gehabt haben, die sagen alle, mit diesem Windows 7 auf dem Tablet, das funktioniert einfach überhaupt nicht.
Der Tablet-Markt, also zum Tablet-Markt fällt mir erstens ein, nein, jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht nichts, ich rede weiter. Ich rede gerne weiter, vielleicht findest du den Faden nachher auch wieder, dann darfst du auch.
Also zum Tablet, so, jetzt habe ich ihn wieder.
Okay.
Zum Tablet-Markt fällt mir erstens ein, tatsächlich eine Mitteilung, die der Bitkom kürzlich rausgegeben hat, die ich sehr interessant fand. Es ist tatsächlich so, dass Tablets enorm boomen.
Ja.
Das heißt, es werden unheimliche Stückzahlen verkauft, allen voran selbstverständlich Apple, was tatsächlich auch im Vergleich das überragende Produkt ist, komme ich gleich zu. Auf der anderen Seite ist es so, der Verlierer im Markt sind tatsächlich Netbooks.
Ja, natürlich.
Und wir erinnern uns ja kürzlich, noch nicht ganz lang ist es her, als Asus mit diesem IPC auf den Markt gekommen ist und für einen Kahlschlag im Notebook-Markt gesorgt hat. Das heißt, ein großer Teil des Notebook-Markts sind schlagartig weggebrochen und auf Netbook geschiftet. Und sehr kurz drauf gibt es schon wieder so eine Erdrutschartige Entwicklung, dass halt Netbooks jetzt plötzlich gar nicht mehr gefragt sind und alles auf Tablet geht.
Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass die Leute, die solche Netbooks hatten, jetzt auf Tablets umschwenken. Das glaube ich nicht, und zwar aus folgender Begründung.
Nein, das glaube ich auch nicht.
Ich glaube, da hat das eine nämlich mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube, dass diejenigen, die mit dem Netbook gearbeitet haben, auch längere Zeit, bitter enttäuscht waren und gesagt haben, ein Netbook ist doch nicht genau das, was ich mir vorgestellt habe, und eher wieder zum Notebook zurückgeht, weil mit einem Tablet, und jeder, der ein Tablet hat, also jetzt ein iPad wahrscheinlich in dem Fall, weil das jetzt einfach das gängige Modell sozusagen ist, auch was weit, weit verbreitet ist, kann man, glaube ich, eines klipp und klar feststellen, es ist ein Gerät, was für den Konsum geschaffen ist, idealerweise. Damit kannst du alles konsumieren, und zwar wunderbar, aber du kannst mit einem iPad nicht produktiv arbeiten, also nicht wirklich in dem Sinne produktiv. Du kannst mal eine kurze E-Mail damit schreiben, du kannst mal eine Notiz damit verfassen, aber wirklich produktiv in dem Sinne, das geht nicht. Also da brauchst du wirklich schon wieder eine ordentliche Tastatur, die gibt es zwar auch von iPad, aber also von daher glaube ich, dass es keinen Zusammenhang
gibt. Dafür war aber das Netbook auch nicht wirklich gut geeignet.
Das meine ich ja. Ich glaube einfach, dass viele Leute von Netbooks letztlich enttäuscht waren. Also, dass sie das zwar schick fanden, klein und braucht weniger Strom und schlankes Betriebssystem drauf und nur die wichtigsten Applikationen, kannst E-Mail machen, kannst Briefe schreiben und rumsurfen, ja. Da hat jeder gesagt, das ist ja wunderbar, warum soll ich mal.
Und gnadenlos billig.
Und gnadenlos billig, ja. Sensationell. Teilweise keine Festplatte drin, sondern nur Flash-Speicher, was natürlich die Laufzeit extrem erhöht und Stromverbrauch einfach versenkt. Aber ich glaube, irgendwann kommst du und sagst du, naja, ich will doch irgendwie mehr. Ne? Und dann liegt das Ding in der Ecke und Ende aus.
Also ich glaube, die Produktivität auf dem iPad ist natürlich, oder die Art mit einem iPad zu arbeiten, ist natürlich eine ganz andere als mit einem Notebook. Und wenn ich jetzt mal von uns ausgehe, wir sind qua Berufswegen alle Vielschreiber. Also ich könnte das nicht.
Nein,
möchte ich auch nicht.
Nein, du kannst mit dem iPad nicht.
Ich kann auf meinem Smartphone, sehr absurd, auf meinem Smartphone mit einer richtigen Tastatur tippe ich erheblich viel schneller als auf dem Netbook, etwas langsamer als auf dem Notebook, das sind das Display, die Begrenzung. Die Business-Anwendungen fürs iPad sind ganz andere, definitiv. Also zum Vielschreiben ist das nur definitiv nichts. Es gibt interessante Business-Anwendungen. Eine interessante Business-Anwendung ist jetzt eine, die mich betrifft. Wir arbeiten sehr intensiv mit einem Systemhaus zusammen, der Efficient IT hier in München, kleines Systemhaus, die eine sehr interessante Applikation für Konrad gemacht haben. Bei Konrad hier in München und mittlerweile auch in Regensburg in dem neuen Konrad-Shop sind die Verkäufer mit iPads ausgestattet. Auf dem iPad können die das gesamte Produktsortiment surfen, mit allen Artikelinformationen. Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde zu einem Verkäufer gehe und sage, ich wüsste gern was zu folgendem Notebook, und das Notebook nicht im Laden ist, kann der das raussuchen auf dem iPad und kann beliebige Bildschirme in den Märkten ansteuern. Das sind von 10 Zoll bis 80 Zoll. Das ist dann so eine riesige Wand, so ein riesiger Bild, so groß wie ein Wandbildschirm. Kann mit dem iPad das raussuchen, kann mit dem iPad beliebigen Bildschirm ansteuern und zeigt mir auf dem Großbildschirm das Gerät in verschiedenen Ansichten, kann mir die Features erklären. Mhm. Wirklich tolle Anwendung. Mhm. Was ich jetzt auch gehört habe, und es geht exakt in die Richtung, es gibt verschiedene Plattformen im Lebensmittelbereich. Gibt es eine, auf der sehr viele gerade so Großverbraucher unterwegs sind. Die hat Schnittstellen zum iPad und die Plattformanbieter sagen jetzt den Herstellern, schafft für euren Außendienst iPads an, denn da gibt es die App für die Anwendung, und die können dann sofort anfangen zu ordern bei ihren Großkunden. Ja.
Also das hat sich schon wirklich mittlerweile aufgelöst, und ich hatte heute noch ein Gespräch mit dem Walter Denk, dem Geschäftsführer von der PCware, die ja auch einen Großteil an Systemhausgeschäft machen, und er hat auch nochmal bestätigt, weil ich ihn auch nochmal darauf angesprochen hatte und gefragt hatte, der hat auch gesagt, also diese Tablets, insbesondere das iPad, das hält jetzt ganz massiv Einzug in Unternehmen. Also das Thema ist auch geklärt, wie man die einbettet und wie man die einbindet. Das Thema Security ist gelöst und. All diese Dinge, von denen die IT-Abteilungen immer Angst hatten, das geht mittlerweile Hand in Hand, und von daher ist das Feld offen. Und da werden uns, glaube ich, gerade im iPad und überhaupt im Tablet-Bereich noch extrem viele vertikale Lösungen über den Weg laufen, an die man so noch gar nicht gedacht hat, weil dafür ist so ein Gerät einfach tatsächlich, wie du jetzt sagst, um zu konsumieren, um etwas darzustellen, wirklich ideal.
Die interessante Geschichte, und das bringt mich dann zu deiner ursprünglichen Frage nach Windows-Tablets oder Android-Tablets. Bei der Efficient IT machen die sich natürlich auch Gedanken über zum Beispiel Samsung Galaxy.
Ja.
Das Samsung Galaxy Pad, was ja auch schon recht ausgereift ist. Das Feedback von denen war, ist nicht mit dem iPad vergleichbar. Wer jemals ein iPad in die Hand genommen hat, möchte das definitiv nicht in die Hand nehmen. Mhm. Mittlerweile sagt Samsung, dass das selber kürzlich hat, Samsung VP gesagt, also nach der Vorstellung des iPad 2, unser Produkt ist inadäquat. Mhm. Und tatsächlich ist das so. Was ich auf der Messe mehrfach gehört habe, und zwar aus dem Microsoft-Umfeld, ist, dass bei Microsoft die Unzufriedenheit mit den Hardware-Plattformen der verschiedenen Hersteller durch die Bank riesig ist. Die finden es absolut schrecklich. Die sagen, das mit der Hardware, was im Moment angeboten wird, geht eigentlich gar nicht.
Ja, weil nichts am Markt zu bekommen ist. Also es gibt kaum Komponenten, die verfügbar sind. Es gibt alles Apple aufgekauft. Displays, Speicher.
Nein, aber selbst die Sachen, die es gibt, sind von der Entwicklung nicht annähernd in einem so ausgereiften Zustand wie das iPad.
Aber das liegt meiner Meinung nach doch klar auf der Hand. Schau dir doch mal die Konstellation an. Wir haben auf der einen Seite ein Unternehmen wie Microsoft, die einzig und allein ihr Windows 7 Betriebssystem auf einer Intel-Plattform anbieten können. Die haben ja jetzt erstmals im Januar bekannt gegeben, dass die nächste Generation an Windows-Betriebssystemen auch auf anderen Prozessoren-Plattformen laufen wird, und zwar insbesondere auf der ARM-Plattform. Und die ARM-Plattform ist genau die Plattform, die derzeit in allen Tablets drin ist. Oder in der Masse aller Tablets. Ich würde mal sagen 95% wahrscheinlich. So, die haben alle diese ARM-Struktur. Apple hat die ARM-Struktur. Alle anderen, mit denen Android läuft, haben diese ARM-Struktur. Und diese Chips, und das muss man einfach auch mal verstehen, die werden alle in Lizenz gebaut. Das ist ein völlig anderes Businessmodell, was da stattfindet. Im Tablet-Bereich kaufst du keine Chips ein, bei einer Firma Intel beispielsweise, sondern du kaufst eine Lizenz ein und verbaust die dann. Und dieses Geschäftsmodell, das beherrscht eine Firma Intel überhaupt noch nicht. Das macht den wirklich schwierig. Also ich habe einerseits das Problem, dass Microsoft da noch nicht so weit ist, und man hat das Problem, dass Intel die geeignet, nicht, dass es nicht technologisch könnten. Die haben ihren Atomprozessor, der auch auf Strombahnen aber es funktioniert einfach noch nicht. Und ich denke, wir werden da wirklich noch 1-2 Jahre warten müssen, bis diese beiden Größen da was machen können. Und beide werden sie jetzt ihren eigenen Weg gehen. Und da sehe ich schon ein Stück weit, dass die Microsoft-Intel-Allianz dort ein bisschen bröckelt. Also in dem Bereich definitiv.
Also das sehe ich auch. Auf der anderen Seite bekommen die Android-Tablets aber auch nicht wirklich gute Benutzernoten. Das heißt,
Betriebssystem ist noch nicht so weit.
Der Qualitätsabfall gegenüber Apple ist enorm. Mhm. Und Apple hat ja mit dem iPad 2 jetzt den Vorsprung nochmal extrem vergrößert. Mhm. Und mein Eindruck ist, wir befinden uns hier so in so einer MeToo-Situation. Das heißt, Apple hat hier was Tolles auf den Markt gebracht. Und alle anderen rauschen hinterher. Ähnlich war es bei Asus. Asus hat den Netbook gebracht. Da haben die alle auch Netbook gebracht. Aber der Asus Netbook war schon nicht so der Klopper, wie das iPad ist. Das heißt, und an diesen Säule iPad ist bis jetzt noch keiner auch nur im Entferntesten hingekommen. Und Apple legt gerade die nächste Generation vor.
Ja.
Und das ist schon so eine gewisse Ideenlosigkeit der Industrie, wo ich dann immer den Eindruck habe, sind die Hardware-Entwickler bei den Großen, bei einer Dell oder bei einer HP oder bei den chinesischen Firmen, sind die eigentlich mit dem Herz bei der Sache
oder nicht? Da gibt es doch, doch keine Hardware-Entwickler, Andreas. Entschuldige, was da doch nur noch eingekauft wird, ist doch das Zeug, was bei diesen großen OEM-Herstellern nebenbei vom Fließband fällt. Da ist doch keine Technologie und keine Innovation mehr dahinter. Und zeig mir mal ein Notebook aus dem Windows Intel-Umfeld, wo du sagst, das ist in irgendeiner Form innovativ. Ich meine, du hast ja auch ein MacBook stehen und arbeitest damit. Also du kannst es auch sehr gut vergleichen. Es geht jetzt hier überhaupt nicht darum, dass wir jetzt hier Apple die Fahne hochhalten wollen. Aber du siehst, wie man Innovationen machen kann, wenn man möchte und wenn man das klar reindiktiert und sagen wir, sich auch ein paar Gedanken drum macht. Aber ich habe den Eindruck, weil es immer nur um den Preis ging, ja, hat sich keiner mehr wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. Schau doch mal eine Firma wie Toshiba an. Die waren mal so ein Platzhirsch im Notebook-Bereich. Unantastbar, über Jahre hinweg. Und warum? Weil sie auch viel Innovation gebracht haben im Notebook-Bereich. Immer jedes Quartal gab es irgendwas Neues von denen. Ja? Alles durch.
Also die Apple-Produkte sind mit Liebe zum Detail gemacht. Und das sieht man auch. Das Apple-Marketing ist sehr selbstbewusst,
natürlich,
sehr minimalistisch und auch mit Liebe zum Detail gemacht. Das sieht man auch. Und ich denke, von diesen Dingen können gerade die anderen großen Hersteller eine ganze Menge lernen. Die
müssen lernen, in meinen Augen. Müssen
und werden,
sogar lernen.
Man
muss sich da umstellen.
Müssen oder der Vorsprung vergrößert sich. Mir gefällt die Geschäftspolitik von Apple auch nicht. Also wenn ich mir überlege, wie Apple seine Kunden gängelt, wie dann die Garantien, also die Garantieleistungen auf ein Minimum, was selbst in Deutschland fragwürdig ist, zurückgefahren werden, wie dann gesagt wird, okay, du darfst aber im Jahr nicht mehr als 2 iPhones kaufen, musst dich mit dem Pass ausweisen, dass das auch wirklich so ist. Also wenn ich mir all das anschaue und auch die, Selbstbewusstsein oder die Arroganz, mit der Apple dem Kanal begegnet und sagt, also ihr dürft unsere Produkte haben, ansonsten interessiert uns das alles gar nicht, was ihr da macht und ob ihr da Geld mitverdienen könnt. Das gefällt mir alles nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir anschaue, die Produkte, die Apple auf den Markt bringt, muss ich sagen, Hut ab. Wenn ich mir dann auch noch anschaue, wie Apple es schafft, als einziger Hersteller die Preise und Margen oben zu halten, stabil zu halten und die Leute kaufen trotzdem, weil die Produkte toll sind. Mhm. Und auch mit einer Konsequenz da ist, dass man sagt, wir möchten keinen Graumarkt, und wir haben keinen Graumarkt.
Das ist ja echt ein interessantes Phänomen.
Auch ein interessantes Thema. Es gibt tatsächlich so eine Art Graumarkt für iPhones. Es gibt Länder, in denen es keine Apple-Shops gibt, in denen man iPhones stumpf nicht kaufen kann. Ja. Und denen ist die Nachfrage natürlich auch groß. Ja. Und die werden dann über Broker bedient. Jetzt ist aber tatsächlich so, wenn man sich mal orientiert, ein iPhone auf dem Brokermarkt ist tatsächlich nicht günstiger als im Apple-Shop.
Das ist so ein interessantes Phänomen.
Und das geht nur über eine sehr, sehr strikte Vertriebspolitik. Und auch da können sich viele Hersteller, die sagen, Graumarkt und alles ist schlimm und die Broker und uns sind die Geschäfte gebunden, wir können gar nichts machen, können mal nach Apple gucken und sagen, wo man sagen muss, da könnt ihr noch
gibt
was lernen.
Gibt ja auch Beispiele
und
da, aus anderen
und
Branchen.
Und da seht ihr auch, wie ihr eure Partner schützen könnt vor fragwürdigen Praktiken.
Schau doch mal Adidas an. Ist auch ein schönes Beispiel. Mhm. Auch eine Firma Adidas versteht es, in ihrer Branche ein Preisniveau zu halten. Du kriegst einen Adidas-Turnschuh nirgendwo mal jetzt wirklich wesentlich günstiger.
Und überall kriegst du aber billigere. Macht aber nichts.
Ja, genau. Es ist halt, also von daher, es gibt da schon Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wie tun die das? Ne?
Also in der Sportartikelbranche wird mit entsprechenden Maßnahmen gearbeitet, von denen das Kartellamt gar nicht so viel wissen soll. Hat mir damals mal ein ASICS-Mitarbeiter gesagt, bei ASICS ist es also die Situation genauso wie bei Adidas. Was mich nochmal interessieren würde, ihr seid ja absolut die Experten auf dem Gebiet, was jetzt Apple und iPad und so weiter betrifft. iPad ist ein Riesenerfolg, das habe selbst ich mitbekommen. Und wir hatten ja vor, wie war es, 20 Jahren, 15 Jahren, hatten wir ja mal so einen Vorläufer, den Newton.
Ja.
Da erinnert ihr euch doch
noch. Habe ich noch zu Hause.
Hast du sogar?
Habe ich noch
hast
zu Hause, sogar ja.
Interessantes so. Gerät.
Ja.
Warum ist denn damals der Newton so gefloppt und ist das iPad heute so total in?
Der Newton war A zu früh, der hat ja noch auf Handschrifterkennung gesetzt. Mhm. Also da musstest du ja noch mit so einem Stift, mit so einem Stylus da drauf rumkrakeln und so weiter. Es gab nicht die entsprechenden Schnittstellen, das ganze Ökosystem dahinter gab es nicht. Also du konntest ja auch keine Filme drauf schauen, du konntest nicht Musik damit hören, du konntest ein bisschen Office damit machen, Adress verwalten, so weiter. Ja. Im Prinzip war das eher so ein Vorläufer von einem Palm. Mhm. Ja. Das war im Prinzip ein Vorläufer von einem PDA, riesenklobig. Mhm. Konnte man damals, glaube ich, sogar auch ans Telefon anschließen. Es gab damals. Man
konnte interessante Dinge
machen. Also, man konnte wirklich, ja. War ein total innovatives Produkt, aber 5 Jahre zu früh mindestens. Mhm. Und deswegen ist das nichts geworden. Jetzt beim iPad hat sich halt das Bedienkonzept einfach total geändert, dass du das alles mit dem Finger erledigen kannst.
Und auch die Infrastruktur,
wenn
ich das mal so bezeichnen kann,
dieses Ökosystem
dahinter steht.
Ja. Ja. Mhm. Also, diese Apps, die haben denen natürlich einen unheimlichen Schub gegeben. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich meine, trotz der Restriktionen, man muss es trotzdem auch mal sagen, Apple ist seit Jahren immer die Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit zum Folge. Trotzdem sind die Leute damit extrem zufrieden. Und wer Besitzer von Apple-Produkten ist, und ich habe etliche Apple-Produkte, auch wenn du in diese Shops reingehst, das ist irre, wie man dort bedient wird, wie dort der Service abläuft, wie die dir weiterhelfen. Also das habe ich bei keinem anderen Hersteller so erlebt. Das ist eine unglaubliche Freundlichkeit.
Apple ist absolut ein Phänomen und das sage ich, wo ich doch der schlechteste Apple-Kunde bin in Deutschland, glaube ich. Eigentlich bin ich gar kein Apple-Kunde. Ich habe noch nie ein Apple-Produkt gekauft. Ich habe zwar ein Apple-Produkt, das ist ein iPod Shuffle. Den habe ich mal so als Werbeprämie bei einer Bestellung, bei einem Abo von einer Zeitschrift dazu gekriegt. Aber sonst habe ich überhaupt gar kein Apple-Produkt. Nicht, weil ich irgendwie die Produkte nicht gut finde oder weil ich halt der Firma gegenüber, was weiß ich, irgendwelche Animositäten habe. Nö, also hat sich einfach nicht ergeben. Aber ich habe mich mal gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, dass sehr viel auch eben an der Person Steve Jobs hängt. Und meine Theorie ist, ich meine damals in Mitte der 90er, die Firma war fertig. Die Firma war echt fertig damals. Und dann haben die ja damit auch mit Unterstützung von Microsoft sich wieder berappelt durch Steve Jobs. Vorher war John Scully da, der hat die Firma irgendwie total versenkt. Dann haben sie mit Mike Spindler nochmal versucht.
Ja. Der war Diesel, von IBM, glaube ich, ne?
The Diesel.
Von aus IBM Berlin, kam der, glaube ich, ne? Oder? Ich meine, ja.
Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich dachte, er war bei Apple schon gewesen. Aber der hat es eben auch nicht wirklich den Karren wieder flott machen. Und dann kam eben der Scully, der Steve Jobs. Und ich glaube, der Steve Jobs, der hat etwas getan, was sonst kaum jemand macht in der Branche. Normalerweise, die meisten Manager, die stellen sich die Frage, okay, welches Problem haben meine Kunden und wie kann ich es lösen? Mhm. Ja? Das ist irgendwie so eine Positionierung wie beim Zahnarzt. Ne? Also du hast Zahnschmerzen, gehst zum Zahnarzt und der Zahnarzt, der
hilft dir
und wenn du wieder rausgehst, hast du keine Zahnschmerzen mehr. Was du aber beim Zahnarzt nie bekommst, ist, dass der irgendwie dein Leben bereichert. Ne? Du sagst ja nie, heute will ich mir mal was Gutes tun, ich gehe zum Zahnarzt.
Das ne? Stimmt.
Und so sind viele Hersteller und übrigens auch Händler, positionieren sich auch so. Und der Steve Jobs, meine Theorie, der hat gesagt, die Probleme, die interessieren mich überhaupt gar nicht. Ich will das Leben der Menschen bereichern, veredeln, irgendwie verbessern und so.
Und da gebe ich ihnen das richtige Produkt dafür.
Und dafür
da entwickle ich das
Produkt.
Absolut richtig, das deckt sich auch, es gibt ja etliche Bücher auch über Steve Jobs und die auch so wo sehr viele Informationen auch aus seinem Umfeld heraus auch eingeflossen sind. Mhm. Und der Jobs hat ja damals, als er die Firma verlassen hatte, was ich so gelesen habe, etwa 200 bis 300 Produkte in der Entwicklung quasi oder draußen im Feld, wo man halt dran gearbeitet hat in irgendeiner Form. Es kommt ja nicht immer alle dann auf den Markt, aber an denen man dran war. Und als Jobs zurückkam, waren es 600 bis 800 Produkte, an denen die schon dran gebastelt haben. Mhm. Und was hat Jobs gemacht? Der hat alles runtergeschnitten auf 10 Produkte.
Wow.
habe gesagt, diese 10 Sachen halte ich. Die haben die Drucker alle rausgeschmissen. Die hatten früher Drucker, die waren im Laserdruckerbereich. Ja. In vielen anderen Bereichen haben die alles über den Bord geworfen und gesagt, wir konzentrieren uns darauf, wir wollen den besten Computer machen, wir wollen einen besten MP3-Spieler machen und, und. Und da hat er, da haben die so viel Manpower reingesteckt und so viel Hirnschmalz reingesteckt. Und der hat jeden Tag gesagt, und wenn ihr damit Produkt 2 weiter seid, kommt zu mir, ich schaue es mir an. Und der hat jedes Produkt, hat der einzeln abgenommen. Mhm. Also dieser Mann ist schon irgendwo natürlich auch ein Phänomen. Also er hat das wirklich mit seiner Person, muss das alles abgesegnet sein. Und wenn er das nicht freigibt, geht das auch nicht raus.
Sehr fokussiert.
So habe ich gelesen.
Ja. Sehr, sehr fokussiert, sehr selbstbewusst.
Extrem, ja.
Was natürlich zur Frage führt, was kommt nach Jobs, aber
gut.
Das heben wir uns mal auf, das
heben
Thema.
Uns, das heben wir uns
das auf. Ist wirklich ein weites Feld. Ja, Tablets wollte man, ich wäre gerne noch viel tiefer in diesen Markt mal eingestiegen mit euch, aber vielleicht machen wir da noch einen kleinen Seitensprung. Es gibt ja da noch eine interessante Geschichte, die wir vielleicht mal kurz besprechen sollten. Microsoft macht ja jetzt im Smartphone-Bereich, nicht im Tablet-Bereich, aber im Smartphone-Bereich arbeiten sie ja mit Nokia jetzt zusammen oder Nokia mit Microsoft, je nachdem, wie man es sehen will. Und da fließt ja auch Geld, wie ihr sicherlich gelesen habt.
Ja, ganz schön viel sogar.
Ganz schön viel Geld, ne? Also man spricht ja von Milliardenbeträgen, die dort fließen. Und jetzt kam ja auch in einer Randnotiz, hätte ich beinahe gesagt, der Börsenaufsicht der amerikanischen, der SEC, hat Nokia auch mal wieder einen Bericht vorgelegt. Und da steht doch so ein paar ganz interessante Informationen drin, nämlich, dass sie mal auf alle Fälle davon ausgehen, dass es mindestens noch zwei Jahre dauern wird, bis Nokia Windows 7 wird es dann wahrscheinlich nicht mehr sein, wird Windows 7, was weiß ich, 8 Phone oder keine Ahnung, wie immer das auch heißen wird, auf den Markt bringen wird. Und das 2 Jahre halte ich für in so einem Markt für extrem, ist einfach viel zu lang. Ich stelle mir einfach die Frage, wie ein Hardwarehersteller, ich meine, früher hatten sie ein paar Betriebssysteme noch, aber ein reiner Hardwarehersteller wie Nokia, der sicherlich auch gute Hardware bauen kann. Also Nokia hat ja wirklich immer gute Hardware gehabt, da hat ja nie jemand gemault. Und ein so innovatives Unternehmen, oder eigentlich sollte es ein innovatives Unternehmen sein, Microsoft, es nicht schaffen, ein vernünftiges Smartphone zu bauen und da mein Gegenstück zu machen. Könnt ihr euch das erklären?
Was mich interessieren würde, ist, was machen die denn in der Zwischenzeit?
Ja, nichts.
Weil zuschauen. Symbian ist ja abgekündigt.
Symbian ist abgekündigt, ja.
Oder prügeln die jetzt ihre ganze Symbian-Palette dann doch noch durch, die für die nächsten 2 Jahre geplant war?
Naja, gut.
Die haben die Komponenten gebaut für Plattformen über die nächsten, gekauft für Plattformen über die nächsten.
Das MiGo haben sie nie richtig an den Start bekommen. Sie hatten mal dieses Linux-Distribution dann gekauft. Die hatten ja auch mal Pläne da im Tablet-Bereich. Hatten ja, glaube ich, sogar mal was am Start, meine ich, Nokia. Das MiGo ist auch weg. Ja, was haben sie dann noch?
Und der neue CEO hat ja angekündigt, er möchte die Dringlichkeit in den Köpfen verankern und Nokia beschleunigen. Mhm. Stellt sich die Frage, wenn der das nicht wollte, wird das erste Windows Phone dann in 20 Jahren kommen?
Also wenn ein Unternehmen, ich finde das ja irgendwie schon, der Nokia-CEO, der Elop, der stellt sich hin, tritt an und sagt in einer Rede zu seinen Mitarbeitern, geht mal davon aus, dass wir uns alle auf einer brennenden Plattform befinden. Und wir können uns nur noch durch den gewagten Sprung ins kalte Wasser sozusagen retten. Also sprich, wir müssen neu durchstarten.
Wahnsinn. Ja?
So, das ist einmal eine ganz interessante Aussage. Und dann wird die große Partnerschaft mit Microsoft besiegelt. Ja, also er hat es natürlich ganz bewusst im Vorfeld schon gesagt, damit er anschließend seine Partnerschaft mit Microsoft natürlich nicht großartig rechtfertigen muss und alle zufrieden sind. So, und dann kommt plötzlich raus, dass das noch 2 Jahre lang dauert. Das heißt, 2 Jahre lang schwimmen die jetzt noch von, weil sie ja alle von ihrer Plattform jetzt runtergesprungen sind, weil die ja so lichterloh brennt. Wie will denn dieses Unternehmen in den nächsten 2 Jahren Geld verdienen?
Das ist die Fallhöhe, Christian. Die Plattform ist so hoch, dass man einfach 2 Jahre im freien
Fall ist. Also bis man unten...
Bis man die Oberfläche...
bis man aufschlägt.
Das ist jetzt natürlich böse, aber
ja.
Ich habe keine Ahnung.
Also es wird also echt schwierig. Wird echt schwierig.
Und ich habe die Softwarestrategie von Nokia tatsächlich niemals verstanden. Ich bin Nokia-Anwender.
Gibt es überhaupt eine?
Also ich bin Nokia-Anwender schon sehr, sehr lang und was man beobachtet ist, mit jeder neuen Nokia-Telefongeneration hat sich früher das Datenbankformat geändert, es hat sich ganz oft das Betriebssystem geändert, Symbian wurde immer schlechter und mir nicht verständlich, was die Freunde treiben.
Nein, also ich kann das auch echt nicht nachvollziehen. Und für mich ist das wirklich schleierhaft, wie die sich da über Wasser halten wollen. Ich denke, die werden da von allen anderen überrannt. Ich meine, da kommen ja mittlerweile Player mit auf den Markt. Nimm mal eine Firma HTC.
Ja.
HTC kannte vor 2 Jahren
niemand. Kaum jemand.
Also die waren ja fast
ohne.
So, und mittlerweile haben die sich da auch einen ganz gut etabliert. Ne?
Es scheint sich einfach Geschichte auch hier zu wiederholen. Denkt an Motorola.
Oh ja.
Also der marktführende Anbieter, ich glaube, Ende der 90er Jahre war Motorola an der Spitze oder ganz vorne. Die haben dann plötzlich auch den Anschluss total verloren. Mhm. Und für mich sieht das so aus, als wenn das jetzt bei Nokia so Mutatis Mutandis wieder sich wiederholt. Ne? Also was man auch liest in den verschiedenen Beiträgen dort in bei Nokia, da müssen also auch derart verkrustete Strukturen mittlerweile sein in dem Unternehmen, die total innovationsfeindlich sind. Ne? Und ich bin nicht sicher, ob alle wirklich da auch verstanden haben, den Ernst der Lage wirklich dahinter stehen, dass da wirklich also grundsätzlich was passieren muss. Ne?
Ja. Also da denke ich, da sollte man noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Das ist echt interessant. Vielleicht kriegt man da noch mal ein paar Informationen raus.
Ich meine, der Aktienkurs, ich habe mir das gerade mal angesehen, der ist ja sowas von abgerauscht. Ne? Der war, wann war das? Am 18.03. Vor einem Jahr. Da lag der noch irgendwie bei zwischen 11 und 12 Euro. Jetzt kriegst du die Aktie für 5,87 hinterhergeworfen. Ne?
Ja.
Und will ja keiner haben.
Nee, will keiner haben. Also ich... Du hast ja auch keine Perspektive.
Aber ich habe gerade mir noch ein neues Nokia gekauft, nachdem ich mein altes Nokia-Handy in der Waschmaschine mitgewaschen habe.
Sehr gute Idee.
Danach irgendwie das Handy meiner Frau verloren habe.
Ich jetzt also du sorgst ja schon mal ordentlich für Geschäft, ne?
Naja, so viel Geschäft ist es jetzt auch wieder nicht.
Aber du bist ja jetzt auch kein Smartphone-User. Du hast ja noch ein normales Handy, oder?
Ich bin kein Smartphone-User. Ich habe ein normales Handy. Ich benutze es auch gar nicht wirklich so intensiv. Ich telefoniere sowieso nicht besonders gerne. Und wenn immer möglich, benutze ich das Festnetztelefon, was glücklicherweise auch möglich ist, was auch nicht von Nokia ist.
Ja, ja. Gut, aber mit so einem Smartphone kann man sich doch wesentlich besser organisieren. Du kannst deinen elektronischen Kalender damit pflegen, du hast deine Adressen mit dabei und
das ist völlig richtig.
Alles wirklich klasse Vorteile. Ne?
Da, absolut. Da
gebe und ich dir mittlerweile halt drahtlos. Also du hast es ja mittlerweile so, du änderst eine Adresse hier drin, ja, und hast halt eine Minute später ist es auf deinem Smartphone auch.
Also ich sag mal so, Christian, sollte ich in die Verlegenheit kommen, dass ich wirklich viel unterwegs bin, was ich jetzt glücklicherweise gar nicht bin, dann würde ich darüber verschärft nachdenken. Derzeit ist mein wesentliches Arbeitsmittel mein Notebook.
Das auch ersetzt wird jetzt?
Ja, aber wieder durch ein Notebook.
Ja.
Da besteht jetzt einfach nicht der Bedarf, noch irgendwelches anderes Equipment dazu zu holen. Also im Moment bin ich da ganz gut ausgestattet.
Mhm.
Bei meiner Frau ist das ganz anders, die ist permanent unterwegs, die ist dann auch entsprechend hochgerüstet, bis zum geht nicht mehr und naja, also wenn das die Arbeit erleichtert, dann macht das Sinn, wenn das nicht erforderlich ist, warum soll ich es dann machen? Ja, ich bin halt jetzt nicht so derjenige, der immer den letzten Schrei haben muss und komme mit dem Gerät, was ich jetzt benutze, gut aus.
Ja, ist ja wunderbar.
Gell?
Ich sag halt, Smartphone kannst du ja halt für viele andere Sachen, Podcast kann man da zum Beispiel auch mithören. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte.
Ich lese auch ganz gerne mal ein Buch.
Ich lasse mir das vorlesen. So. Ich lasse mir die vorlesen.
Ja, das mache ich auch.
Genau. Das ist ja auch ganz praktisch. Wechseln wir mal das Thema. Mhm. Und zwar war ja noch etwas, auf das die Welt gewartet hat hier.
Echt?
Ja. Leo Apotheker, der neue HP-CEO, hat ja jetzt im März seine Keynote gehalten und die neue Strategie von HP bekannt gegeben.
Mhm.
Was glaubt ihr, wie die lauten könnte?
Wie ist denn die? Ja, Dienstleistungssoftware und
Cloud. Also richtig. Cloud überstrahlt alles. Mhm. Ich habe mir diese dreiviertelstündige Keynote nicht ganz angetan, weil ich sie unerträglich fand, ehrlich gesagt.
Echt?
Also ich weiß nicht, wer Leo Apotheker schon mal hat auftreten sehen, aber also wer Lust hat, wir werden das auch verlinken, der mag sich die mal antun. Alleine diese Gebärdensprache dieses Menschen, das ist sowas von antrainiert und so Stereotyp, das ist also dermaßen aufgesetzt, ganz furchtbar. Der hat also ständig irgendwo abgelesen und da muss ihm auch noch, also ich stelle mir das so vor mit so einem Monitor, wo also seine Rede da drauf irgendwie so durchgerattet ist und da muss immer noch dabei gestanden sein, welche Geste er dazu machen muss. Ja? Also ob man jetzt so macht, ne? oder so, also die Hörer hören das jetzt natürlich nicht, aber schaut euch richtig mal diese Keynote an. Es ist wirklich höchst merkwürdig und man kann diese, sie war auch ehrlich gesagt total inhaltslos eigentlich. Es kam wirklich nichts dabei rüber, dass man jetzt gesagt hat, das ist jetzt mal interessant, jetzt weiß ich endlich mal, in welche Richtung hier HP marschieren will. Ich habe euch mal 1:30 aus dieser Rede mitgebracht, das ist das Ende dieser Rede, in dem der Herr Apotheker eben alles nochmal zusammenfasst und das werden wir jetzt mal versuchen hier einzuspielen. Dann schaue ich gerade mal, wie hier was verkabelt ist, wo gehört das hin? Aha, okay, also da muss ich den Key aufdrehen. So, dann legen wir mal los.
But I want to emphasize that I'm personally focused on growth and on operational excellence and I'm launching initiatives in order to really drive and focus on both and they will be reporting directly to me. Importantly, our strategy allows us to invest into the future and deliver for our stakeholders by optimizing the traditional technology architecture that our customers depend on, by building and managing the next generation cloud-based architectures, by enabling the seamless transformation to the hybrid models, and defining and delivering the connected world from the consumer to the enterprise. As we look across the globe into fast-growth geographies where connectivity is the entry point to the information economy, across the enterprise and the consumer, where there are multiple devices, two worlds, but only one seamless life that you can hold in the palm of your hand. On the factory floor, in the oil fields, in the laboratory, where billions of intelligent sensors are ready to connect to the enterprise, no company is better positioned than HP. No one else brings together our financial strengths, our unmatched scale, our global reach, our leading innovation, our breadth of portfolio, our market-leading positions that span the consumer and the enterprise, and our passionate and talented workforce. We have an enormous opportunity before us because our role in the world is growing. At HP, we deliver seamless, secure, context-aware experiences for a connected world. Everybody on.
So, das war also
super. Also
nochmal zusammengefasst.
Weißt du, ich glaube, bei diesem Spiel Bullshit-Bingo, ihr kennt das ja, ne? Ich glaube, da kann man eine ganze Menge dann abhaken.
Ja, da kannst du wirklich voll fertig machen. Also ich hab ehrlich gesagt noch nie oder selten eine Keynote gehört, die so mit Buzzwords und vollgepfropft war. Ja? Also es war einfach nicht substanziell. Er hat irgendwie auch nicht geschafft, mal klar zu sagen, wie sich HP tatsächlich positionieren.
Das finde ich das eigentliche Manko. Ich meine, dass jetzt jemand, so ein Vorstandsvorsitzender, dass der jetzt nicht unbedingt Entertainment-Qualitäten haben muss wie Thomas Gottschalk, okay, kein Problem. Ja, aber sich dahin zu stellen und dann quasi nichts zu sagen, das finde ich schwach. Das geht eigentlich nicht in
Ordnung. Ja, vor allen Dingen, weil es auch wirklich viele Themen gibt bei HP, die man, wo man mal erwartet, dass jemand sagt, wie es ist. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Die Firma HP hat ein Unternehmen gekauft, das heißt Palm. Palm hat ein Betriebssystem gehabt, das heißt WebOS.
Ja,
ja. Es gab die Ankündigung, nicht nur Tablets rauszubringen mit diesem WebOS. Das WebOS wird übrigens von vielen als sehr ausgereift, weil es halt auch schon eine lange Tradition hat, ein sehr gutes Betriebssystem gesehen. Und die Ankündigung war, WebOS wird auch auf die PCs kommen. Da haben sich natürlich viele gefragt, ja, wie kommen jetzt auch auf die PCs? Wird HP tatsächlich PCs mit einem WebOS ausliefern und sich, sagen wir mal, seinem größten Allianzpartner, nämlich Microsoft, da ein bisschen in Konfrontation begeben? Oder wird dieses WebOS parallel zu den PCs installiert? Warum wird das WebOS installiert? Es ist davon die Rede, dass das WebOS in die Druckergeräte mit einfließt, dass die Drucker damit ausgestattet werden, um da Intelligenz reinzubringen und. All diese Themen wurden versäumt.
Hat er gar nichts zu peilen?
Nichts Substanzielles, wo du sagen könntest, jetzt weiß man, in welche Richtung das geht. Und das sind alles so wichtige Dinge, die im Moment bei HP anstehen. Und auch beim Thema Cloud Computing musst du dich mal irgendwo, sagen wir mal, ein Stück weit absetzen. Du kannst nicht sagen, ja, dass HP auch Rechenzentren betreibt, um dann anschließend irgendwelche Services hier zu hosten. So what? Hm. Das tun sie doch irgendwie alle. Also da ist doch nicht wirklich was dabei. Hm. Dreikom? Nichts.
Ich meine, was haben sie damals für Palm auf den Tisch gelegt? 1,5 Milliarden
viel
oder
Geld.
Sowas?
Viel
also
Geld.
Sowas um den Dreh, ja. Für eine Firma, die seit Jahren Verluste schreibt, die irgendwie total am Boden ist.
Ich glaube, die haben irgendwie 27 Quartale in Folge oder sowas
enorm.
Verluste geschrieben gehabt. Ja. Palm. Das war ja auch mal eine Vorzeigeunternehmen.
Ja, sicher, natürlich. Aber wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, um sich dafür irgendetwas zu kaufen, also es ist ja eine Investition und nicht irgendwie eine Konsumtion. Ich kaufe ja nicht Palm, um mir einen schönen Abend zu machen oder so, ne? Sondern um damit irgendetwas anzufangen, um unternehmenswertsteigernd am Markt zu agieren und dann gar nichts zu tun oder auch nichts zu sagen, was man vorhat, das verstehe ich überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Ist mir ein Rätsel. War das noch eigentlich schon der Apotheker oder noch dein Vorgänger, der Hört, der das gekauft hat?
Ich meine, das war Hört noch, ja. Mhm. Das, also Palm ist schon, ich glaube, das ist weit über ein Jahr her.
So lange?
Ich meine schon.
Ah, ja.
Das ist wirklich schon eine ganze Weile her.
Ah, ja.
Dann sind die alle erstmal der Versenkung verschwunden. Da ist ja der Rubinstein mit dabei, der über Apple dann Palm.
Umso schlimmer, wenn das schon so lange her ist, dass man da noch nichts Wirkliches erfährt und hört, dass da das irgendwie.
Also, ich denke, da würde es sich durchaus mal lohnen, ein paar HP-Partner auch zu fragen. Oder vielleicht hören uns ja auch
die
ein paar HP-Partner
das
zu.
Das wissen die nicht.
Ja, wie die es aber zumindest so einschätzen. Ne? Hm.
Also interessant, glaube ich, zum Schlusswort vom Apotheker. Wir sind ja in der besten aller Positionen. Kann man anknüpfen an unsere Diskussion vorhin mal sagen. Unternehmenswert HP, ich glaube knapp 100 Milliarden Dollar. Unternehmenswert Apple, habe ich gerade nachgeschaut, 306 Milliarden, also HP 100 Milliarden Dollar, Apple 306 Milliarden Dollar. Fragezeichen, was passiert eigentlich mit all diesen Dingen, die da im Unternehmensumfeld unterwegs sind? Und zu deinem Punkt, Christian, sprich mit Apple-Partnern, wir hatten zum Anfang des Jahres ein Projekt, da haben wir mit relativ vielen Apple-Partnern gesprochen und haben mit HP-Partnern. Wir haben mit sehr vielen HP-Partnern gesprochen und es hat sich für mich, der ich seit 20 Jahren in der Branche bin und seit, ich glaube, 16 Jahren mit HP-Partnern spreche, ein sehr erschreckendes Bild gezeigt. HP-Partner sind so unzufrieden wie noch nie zuvor. Es war noch nicht mal die Hälfte der HP-Partner tatsächlich mit der Zusammenarbeit sehr, sehr zufrieden oder zufrieden. Mhm. Die meisten haben gesagt, ja, ist so mittelgut oder schlecht. Und jeder vierte HP-Partner, mit dem wir gesprochen haben, hat gesagt, also ich könnte mir durchaus vorstellen, neue Hersteller ins Portfolio aufzunehmen und da zu reduzieren. Und die Quintessenz war, HP ist nicht berechenbar. HP ist sehr weit weg von uns. Mit HP haben wir ständig Direktsituationen, also tatsächlich Konflikte mit dem HP-Direktgeschäft. Das Bild, was sich da gezeichnet hat, ist sensationell schrecklich gewesen. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, dass HP in Deutschland, der eigentlich für die Masse der Händler draußen der wichtigste Partner ist, auf den viele auch wirklich dann finanziell ihre Firma wetten, dann muss man schon sagen, lieber deutscher Channel, das ist eine ganz schön düstere Perspektive im Moment. Weil für einen Apotheker war ja Partner auf jeden Fall in dem, was wir gehört haben, ist ja Partner nicht unbedingt ein Thema gewesen. Und bei HP ist ja Partnergeschäft auch dann hoch aufgehangen, schon relativ lang nicht mehr so ein dominantes Thema. Man geht ja sehr stark direkt.
Ja, aber trotzdem ist das zumindest in Deutschland, so wie du das schilderst, ist wirklich erschreckend, muss ich sagen. Ich meine, 25%, die da wechselwillig sind, finde ich enorm viel. Das kann für HP in Deutschland durchaus eine bedrohliche Situation sein, weil HP hat schon einen sehr starken Anteil mit dem Channel gemacht, immer traditionell. Der Channel war auch in der Vergangenheit eigentlich immer, hat HP ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die haben ja oftmals bei den entsprechenden
Auszeichnungen
haben sie abgeräumt, ja, nicht nur im Druckerbereich, sondern auch im PC- und Notebook-Bereich. Also da hat der Channel immer eine große Rolle gespielt. Wenn sich das jetzt dreht, ja, aufgrund verschiedener Faktoren, Kanalkonflikte und was weiß ich, dann kann das auch für Channel für HP ganz, ganz unangenehm werden, was sich dann auch in den Zahlen widerspiegeln dürfte.
Haltet ihr es für denkbar, dass diese Entwicklung, die es halt sozusagen gibt, auch einer der Gründe, warum Kinne nicht mehr bei HP ist?
Das weiß ich nicht.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht wirklich, dass sich HP in Deutschland der Dramatik der Situation bewusst ist. Mhm. Und wenn man sich den Markt dann anschaut, zum Beispiel, man kann das ja durchaus auch mit Zahlen mal unterfüttern, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, Server und Storage. Mhm. Zwei Drittel der Systemhäuser und Fachhändler, die Server und Storage verkaufen Stand heute HP. Der nächste, die nächsten beiden relativ dicht auf sind Fujitsu und IBM, und zwar mit deutlichem Abstand. Mhm. Wobei man sagen muss, IBM hat reichlich Partner gewonnen in der jüngeren Vergangenheit, und Fujitsu hat mittlerweile, ich sag mal wieder, ein unheimlich hohes Level an Partnerzufriedenheit zurückgewonnen. Das war nicht immer so. Mhm. Kurz vor dem Merger von FSC mit Fujitsu war die Partnerzufriedenheit so lala. Danach ist sie total eingebrochen. Da waren die Leute auch alle sehr, sehr irritiert. Mittlerweile stehen die sensationell gut da.
Ja, die haben da wirklich sehr viel geleistet. Das muss man echt sagen. Da hört man wirklich sehr, sehr viel Positives drüber. Also, aber HP bin ich echt gespannt, muss ich echt sagen. Also
Also HP, ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich die Firma recht komisch entwickelt, unter der Regie von Hurd, der halt eben sehr stark den Fokus gelegt hat auf die Aktionäre und auf Marktanteile, auf die Steigerung der Profitmarge, auf den Aktienkurs. Da ist aus USA und auch von der Europazentrale enormer Druck ausgeübt worden auf die Länderniederlassung, eben auch in Deutschland. Die Mitarbeiter waren zum Teil wirklich frustriert, hatten keinen Bock mehr, morgens ins Büro zu gehen oder sich für HP irgendwie ins Zeug zu legen. Die mussten Einbußen bei den Gehältern in Kauf nehmen. Die Stimmung in der HP-Belegschaft war zum großen Teil einfach unter aller Sau. Mhm. Und auch die Begeisterung dann der Mitarbeiter im Channel oder bei Endkunden dort für HP sich stark zu machen, hielt sich dann doch in engen Grenzen. Und war meine Wahrnehmung so, dass, ich meine, Hurd war von den Kennzahlen her super erfolgreich. Das muss man sagen. Aber dieser Erfolg von HP wurde schon sehr stark auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen. Mit den Konsequenzen dann auch, die dann, wie du es gesagt hast, Andreas, die sich dann auch in der Zufriedenheit der Partner widerspiegeln.
Ja, so strahlt ja aus.
Die sich dann einfach nicht mehr wohl aufgehoben fühlen. Ne?
Also die viele Maßnahmen von Hurd, gerade margensteigernde Maßnahmen, also zum Beispiel die Entscheidung, wir verlegen die Backend-Marge, von der wir sehr stark gelebt haben, allesamt im Kanal, tatsächlich in eine Frontend-Marge. Das heißt, wir wollen auch an den Geräten wieder was verdienen, nicht nur an den Boni hinten dran. Mhm. Ist eine sehr kluge Entscheidung gewesen.
Absolut. Ja.
Sie ist bloß fantastisch schlecht kommuniziert worden. Die Distributoren haben abgewartet, weil es ist schon immer so gewesen, der erste Distributor, der dann tatsächlich die Konditionen ändert, verliert schlagartig, alle anderen gewinnen und dann muss ich das wieder ausleveln. Ja. Das hat
war für, nicht die also die, die erste, für, die dann die Preise sofort hochgesetzt hatten damals?
Ich glaube, dass sich da der Kollege Dressen ziemlich weit
hat. In der Runde vorher war es nämlich die Actavis und die wollten das dann nicht mehr. Mhm. Es haben alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, genau, das ist exakt der richtige Weg. Wir müssen an den Produkten wieder Geld verdienen. Bloß so wie es umgesetzt worden ist, in der Hauruck-Entscheidung schlecht kommuniziert und ab morgen ist alles anders. Das sind die Dinge, die bemängelt worden sind. Das heißt, es bricht dann wieder runter auf Kommunikation. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich im HP-Channel und in der Organisation jeder auch verstanden hat, warum das so sein sollte. Es gab ja dann ein sehr langes Papier unter dem Titel March and Recovery, was ich wirklich gelesen habe und gedacht habe, da hat einer was mit Hand und Fuß verfasst, was aber in bestimmten Positionen wirklich schon sehr irreführend war und dann so Schlüsse nahegelegt hat wie, wir wollen hier unseren Partnern aber was wegnehmen oder eins mit Schiffs geben, was ja eigentlich nicht sein sollte. Richtig. Also Theorie super, Umsetzung, Kommunikation, naja.
Ich habe gerade gelesen hier bei uns im Live-Ticker, HP verkauft man, weil der Kunde es immer noch will, nicht weil der Händler es will, sagt hier Kanalarbeiter. Ist ja auch eine Aussage.
Auch mal eine Aussage, ja.
Richtiger Raum. Richtig. Ausrufezeichen.
Also. Dankeschön.
Das ist wunderbar. Ja, ist ganz toll hier mit dem Chat und wir hoffen natürlich, dass wir da in Zukunft dann, wenn wir live aufnehmen, immer noch mehr dabei haben und sich dann da richtig viel tummelt. Aber vielen Dank, dass ihr da draußen schon mal die Stellung haltet und uns da auch immer noch ein bisschen Feedback gebt. Der Andreas hat jetzt vorhin schon mal kurz signalisiert, dass er schon hier so Pläne hat, irgendwann aufzubrechen. Ist das richtig?
Ja, nachdem hier bei Damian der, ich sag mal, Sicking Sekt trocken läuft und er schon mit der Flasche Kinderpunsch
wegen,
muss ich jetzt schnellstens flüchten. Aber ich habe tatsächlich nur noch begrenzt Zeit.
Wie lange ungefähr, damit wir mal noch planen können etwa? 10 Minuten nur noch?
Nein, also ich habe schon noch ein bisschen länger Zeit, okay. Aber wir sollten irgendwie...
Wie lange sind wir eigentlich jetzt schon auf Sendung? Ich glaube, wir sind jetzt lang auf Sendung.
Ich habe nämlich vorhin auf die Uhr geschaut und habe gesagt, ey, Donnerwetter, ich habe noch Besuch für heute Abend irgendwann und dann kann das noch ungemütlich werden, wenn ich dann nach Hause komme.
Muss noch aufräumen.
Nee, das wollen wir natürlich nicht. Also wir laufen jetzt 1:52, sehe ich gerade hier.
Donnerwetter, das ist aber schon eine ordentliche Zeit.
Ja, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Themen, dürfte ich gesagt. Ja.
Und uns war noch keine Sekunde langweilig.
Nee, uns war noch keine Sekunde und wir haben vor allen Dingen noch total spannende Themen drauf.
Ja,
aber soll ich mal ein paar in den Raum werfen oder wäre das jetzt fies?
Nee, das kannst du ruhig machen.
Also vielleicht können wir da ein paar...
Also wie auch immer, es wird ja nicht der letzte Podcast sein, sondern...
Nein,
es ist ja mal der erste.
Ja, natürlich. Erst warten wir mal ab, ob wir hier total abgewatscht werden, ja, oder ob uns jemand ermuntert, hier auch weiterzumachen. Sonst, wir machen es für uns persönlich natürlich weiter und archivieren das dann als Privatkopie sozusagen, weil es unvereinfacht natürlich auch Spaß macht. Ist vollkommen richtig. Was war jetzt deine Frage nochmal?
Du wolltest ein paar Themen in den Raum werfen.
Ach ja, also wir haben zum Beispiel Michael Grote wollten wir zum Beispiel noch drüber sprechen.
Genau. Was macht eigentlich Michael Grote? Sehr interessant.
Was macht Michael Grote?
Von dem habe ich heute gerade eine E-Mail bekommen.
Ach ja,
nämlich auf die Ankündigung des Podcasts.
Der hatte eben geschrieben, ich habe ihm auch zurückgeschrieben gehabt. Thema Mediamarkt. Ich meine,
Mediamarkt ist ja ganzjährig ein Thema.
Mediamarkt ist eigentlich immer
ein Thema. Kann man natürlich auch nochmal. Genau, das ist das. Wir haben uns natürlich auch, was die Frequenz, Erscheinungsweise dieses Podcastes anbelangt, jetzt erstmal auf 4 Wochen festgelegt. Alle, die diesen Podcast hören und sagen, die Frequenz reicht oder wir sollten öfter was tun, also da wäre Feedback für uns natürlich sehr, sehr hilfreich. Dann können wir das sicherlich auch irgendwie bewerkstelligen. Die hauen sich hier das Zeug.
Ja, das ist Ach, jetzt dieser Kinder.
Ja, ja. So, jetzt kommt nämlich der
Kinder. Lecker, oder?
Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit.
Genau.
Freunde, ich muss jetzt weg.
So, boah, und...
Ist ja furchtbar.
Geht gar nicht.
Nein, das... Christian, das musst du trinken.
Ja, ich probiere es dort auch gleich. Ich wollte dir mal nur noch ein paar Themen vorlesen. Dann ein Thema, in dem sich der Andreas auch extrem gut auskennt. Konsolidierung in der Festplattenbranche.
Das ist ja mein Lieblingsthema.
Western Digital und Hitachi.
Also
ja, kommst du
Thema,
jetzt drauf? Ne?
Dieses Thema verfolge ich schon seit 20 Jahren.
Ja,
dann haben wir das Thema.
Sehr spannend.
Ja, das glaube ich, dass du auch viel dazu zählen kannst. Und das würde mich auch echt mal interessieren.
Ich weiß überhaupt nicht, was da zu lachen gibt. Ja.
Das erzähle ich dir mal ein andermal.
Dann haben wir das Thema Fusion von Alsa und Actebis.
Ja,
da gibt es sicherlich auch noch ein paar ganz interessante Aspekte. Mhm. Dann ein Technologiethema, Thunderbolt, die neue Schnittstelle, die jetzt erstmals
Apple jetzt mit dem neuen MacBook Pro drin hat, wo es jetzt aber auch etliche andere Hersteller gibt, die auf diese neue Schnittstelle setzen. Da kann man mal ein bisschen erklären, was das für eine Technik ist und eine Technologie und was da dahinter steckt und wie erfolgreich oder auch nicht erfolgreich sowas werden könnte. Dann hatten wir uns eigentlich vorgenommen, in jedem Podcast auch mal ein bisschen über das Thema Cloud Computing zu sprechen.
Richtig.
Das müssen wir mal vernünftig tranchieren wahrscheinlich und dann sagen, lass uns das mal irgendwie so ein paar Häppchen einteilen, weil das ist ja unendlich, da kannst du ja wirklich, und da werden wir in jeder Sendung jetzt einfach, hätte ich mal gesagt, wenn wir einen Teil machen, mal technische Grundlagen vielleicht oder Infrastrukturen, was ist das eigentlich, was steckt das so dahinter, mal begriffliche Erklärung und dann kann man ja da mal eintauchen in diese ganze Welt. Das darf dann auch immer jemand vorbereiten. Ich hatte ja auch reingeschrieben, wer kann das Thema vorbereiten. Also hat sich mal wieder keiner eingetragen hier. Finde ich hier wieder total klasse.
Achso, dafür war das.
Ja, natürlich war das dafür. Das muss noch besser werden.
Ich stand da nicht irgendwo ein CM.
Wo?
Ja, da ist das ist die Spalte drüber, Donnerwetter.
Ja, das ist genau. So, dann Partnerprogramme wollte man natürlich auch mal drüber sprechen. Wir haben vor 2007 mal eine interessante Studie gemacht zum Thema. Was ist Händlerwunsch? Was wünschen sich Händler von einem Partnerprogramm und was bietet die Industrie an? Mhm. Und siehe da, da kommt doch ganz, eigentlich nicht erstaunliche Dinge raus, nämlich die Kluft, die klafft da extrem weit auseinander. Und wir haben unlängst nochmal eine kleinere Geschichte dazu gemacht und festgestellt, es hat sich binnen den 4 Jahren was geändert? So gut wie gar nichts. Mhm. So, und ich finde, das ist schon mal eine Analyse wert. Was macht Partnerprogramme so schwierig? Was macht es für die Industrie so schwierig? Oder sind die Anforderungen der Händler zu groß? Also das Thema, denke ich, da kann man auch mal noch ganz gut drüber sprechen. Andreas, da kennst du dich auch sehr gut aus.
Zum Thema Partnerprogramm bereite ich gerne mal was vor. Da habe ich 7 Thesen. Und
da machst du gerne mal ein Referat.
Da halte ich doch mal ein Referat. Und da schreibe ich auch Protokoll.
Genau, gut. So, das waren jetzt an großen Channel-Themen auf alle Fälle, was wir drin hatten. Und es gibt natürlich noch ein paar Themen abseits. Die gehen jetzt auch relativ schnell. Vielleicht finden wir noch die Zeit, Andreas, dass wir da noch mal kurz drüber reden können. Ich wollte mal eure Meinung hören zum Thema E10 Sprit. Bei dir geht schnell, Andreas, weil
ich fahre nicht Auto.
Du fährst nicht mehr Auto, du bist
mit öffentlichen mehr Auto,
unterwegs.
Ich trinke gern Alkohol.
Du fährst jetzt mit öffentlichen und kommst deshalb immer zu spät oder auf den letzten Drücker.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Runde des Bahnstreiks. Und eigentlich ist das ja auch der Grund, weshalb wir alle immer noch hier sitzen. Also die Verspätung im öffentlichen Nahverkehr, nicht der Lokführerstreik.
Hm. Ach so, von dem du heute betroffen warst, oder was meinst du?
In Wirklichkeit mangelnden Kommunikation im öffentlichen Nahverkehr in München betroffen, weil es tatsächlich Bahnausfälle ohne Ansage gibt und es ist alles sehr schwer kalkulierbar. Ich bin dann tatsächlich an so einem S-Bahnhof auch mal an diesen Leitstand gegangen und habe die Frau hinter der Glasscheibe gefragt, ob denn die Bahn noch kommt und wann. Und die hat dann auch gesagt, ja, bleiben Sie hier, die kommt schon noch.
Sagen die immer übrigens.
Und war völlig überfordert, also sie hatte überhaupt keine Informationen. Mhm. Und dann habe ich auch nicht mehr gefragt, sondern habe hier gleich angerufen und habe gesagt, Freunde, Nacht, ich komme zu spät, aber ich komme.
Ja, hat ja zu zeitlich
einigermaßen gepasst. Und es hat dann auch einigermaßen gepasst.
War eh noch nicht ganz so weit.
Aber E10 habe ich tatsächlich...
Du weißt aber, was das ist.
Ich weiß, was das ist. Ich habe da aber sehr wenig Meinung dazu.
Also das ist dieser Sprit, Superbenzin, das mit 10% Ethanol zugesetzt wird und der deutsche Autofahrer schlicht und einfach verweigert zu tanken.
Er sagt,
du hast es schon getankt, du bist der Erste, den ich kenne.
Also ich habe mich schlau gemacht, ich darf mein Auto damit betanken, ich darf auch mein Motorrad damit betanken, beziehungsweise das Motorrad meiner Frau. Und ich habe da auch nur begrenztes Verständnis dafür, dass halt eben manche Leute nicht wissen, ob sie es dürfen oder nicht, weil die Möglichkeit, sich da schlau zu machen, die war natürlich vorhanden. Was aber der eigentliche Skandal ist, finde ich, ist das Verhalten der Tankstellen bzw. der Mineralölkonzerne. Und gerade heute habe ich gelesen, dass der ADAC jetzt da eine Klage anstrebt. Ja. Das wusste ich auch nicht, dass die Tankstellen verpflichtet sind, Super 95 vorzuhalten. Die dürfen nicht einfach also mit 5% Bioethanol, die dürfen nicht einfach dann E10 vorhalten und dann nur als Alternative Super Plus, also 98 Oktan. Das dürfen sie nicht. Also da muss es irgendein Gesetz, eine Vorschrift, was weiß ich, geben, die das verbietet. Und an vielen Tankstellen ist es ja halt so.
Dass ja, ist das einer der Gründe, warum die derzeit in Polen, Niederlanden und so weiter Superbenzin aufkaufen und jetzt wieder hier an die Tankstellen schaffen?
Ja.
Also, weil der ausgeht, tatsächlich.
Ja, weil der ausgeht.
Irgendwie clever, Wahnsinn.
Also es macht echt unheimlich Sinn, hier riesen Tanklaster durch die Gegend zu fahren mit Sprit drauf.
Und dann ist es ja oftmals so halt eben, dass es vor allen Dingen ältere Fahrzeuge sind, die halt den E10-Kraftstoff nicht vertragen. Die älteren Modelle werden meistens von den nicht so begüterten Bürgern gefahren und die müssen dann zu Super Plus greifen. Also das finde ich schon richtig, also finde ich nicht in Ordnung. Ne?
Ja, und dann halt auch natürlich die Debatte, die ich auch für ein Stück weit echt deutsch halte, war natürlich auch die Verträglichkeit, also schadet es dem Motor dann nicht auf Dauer, und dann haben sich ja natürlich auch einige gleich mal aus dem Fenster gelehnt und gesagt, das kann natürlich auch negative Folgen haben auf Dauer, man weiß es alles noch nicht. Naja. Also werden dann natürlich auch ganz bewusst Ängste geschürt. In vielen anderen Ländern sind ja derartige Spritsorten schon viele, viele Jahre im Einsatz. Also in den Vereinigten Staaten gibt es Sprit E50, wo also 50% Alkohol schon zugemischt wurde. Mhm. Man darf natürlich dabei nicht vergessen, dass der Brennwert von Alkohol ganz, ganz andere ist. Also du hast natürlich auch einen wesentlich höheren Spritverbrauch dann dadurch, ist auch klar. Der Wirkungsgrad ist natürlich auch ein ganz anderer und der Motor wird natürlich auch heißer. Mhm. Also umso mehr Alkohol mal drum sitzt, weil die Verbrennungstemperatur einfach wesentlich höher ist. Die andere Frage, die finde ich hier relativ wenig diskutiert wird, ist einfach über die Sinnhaftigkeit Ethanol diesem Sprit beizumengen,
ja, gut, das ist
weil der Ethanol, und das fand ich in der Sendung quer, einfach mal ganz toll erklärt, also wenn man da Ethanol in großen Mengen produziert, macht man was? Man baut Raps an, als Monokulturen, riesige Flächen, die dort gefüllt werden. In Amerika übrigens alles subventioniert, also diese ganze Mais, was später mal dazu geführt hat, dass die Maispreise Tortilla-Krise, sage ich mal nur, in Mexiko, also irgendwie der Mais sich verzehnfacht den Preis, wie auch immer. So, und wenn ich diese riesigen Monokulturen habe und dann abernte, um dort diesen Ethanol draus zu machen, den Alkohol, dem Sprit, muss ich anschließend was machen? Ich muss die Felder, weil sie total ausgelaugt sind, düngen mit Kunstdünger.
Genau,
und zwar in rauen Mengen. Und woraus wird Kunstdünger gemacht? Aus Erdöl. So, dann schließt
ein
sich das.
In genau. sich geschlossener Kreislauf. Weil genau. Das haben wir ja beim Sprit eben eingespart.
Ja, genau, das haben wir beim Sprit eben eingespart.
Fantastisch.
So, das ist eine ganz, ganz clevere Idee. Lösung. Und da ist für mich natürlich schon die Frage, ob das so im Ganzen irgendwo mal betrachtet überhaupt tatsächlich Sinn macht. Ja. Also, wenn man jetzt diesen Biosprit oder sagen wir dieses Ethanol auf eine bestimmte Art und Weise gewinnen könnte, die Sinn macht, dann ja, aber. Das ist halt immer so, wie mit den Solarfahrzeugen halt, ne? Oder mit den Elektrofahrzeugen. Wenn, kommt ja ein bisschen auch mal drauf an, wo der Strom dann da entsprechend herkommt.
Ja, aus der Steckdose.
Ja, aus der Steckdose, genau. Das ist sehr sinnig.
Das aber pro Elektroauto. Bei meinem Notebook ist das nicht so.
Nee.
Bei meinem Notebook, das läuft einfach so. Guck, kein Kabel,
stimmt, läuft Zeit, so von seit zwei Stunden ununterbrochen.
Hey, so als brauche ich. Deswegen ist bei deinem auch immer der Lüfter an, weil das an der Steckdose ist.
Apropos Elektroauto, ich muss noch kurz dazwischen grätschen, bevor der Andreas da. Ganz unruhig wird.
Ich merke gerade, ich habe auch so einen
Bulli. Der Bulli? Der VW Bulli kommt wieder.
Deshalb.
Der VW Bulli kommt wieder.
Ja,
wie findet ihr den?
Ich finde den super. Ich habe das in den verschiedenen Autozeitschriften habe ich gesehen. Also vom Design finde ich den super gelungen. Es ist quasi so eine Transformation wie damals vom Urmini zum heutigen Mini, ja. Mhm. Ich finde, das hat BMW klasse hingekriegt. Mhm. Und so hat VW diese Entwicklung vom Ur-Bulli zum, es ist
modernen.
Ja noch eine Studie, es ist, ist ja noch nicht kein fertiges Produkt, kein serienreifes Produkt. Aber Modelle gibt's, Fotos gibt's. Ich finde, super gelungen. Soll ja auch rein auf Elektroantrieb basieren. Ne?
Richtig, rein Elektroantrieb und allerdings relativ wenig Platz im Auto. Ne? Also extrem kleiner Kofferraum.
Ist ja total kurz.
Ja, der ist, also damit man so eine Vorstellung kriegt, der ist noch ein Stück kleiner wie der Touran.
Was ist der 4,20 Meter oder so oder 4,10 Meter oder sowas um den Dreh? Ne? Also ziemlich kurz.
Aber Elektro finde ich da mal ein interessantes Stichwort. Würdet ihr euch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb kaufen?
Klar.
Ja.
was nicht richtig brumm macht und so?
Na, ja, ich weiß nicht, halt, für mich ist das... Da gibt es jetzt...
das soll eine Vorschrift kommen, ja, ich habe es auch gehört.
Damit die nicht so leise sind, also dass sie ein richtiges Motorgeräusch simulieren.
Da bin ich ja mal gespannt, was die sich für einen Ton einfallen lassen. Mhm. Also was die da für Motorgeräusch oder für Geräusch einbauen. Es geht ja nicht nur darum, dass du es selber hörst, sondern dass man dich auch hört...
Ja, natürlich.
Als Fußgänger,
das, ne? Das ist ja der Punkt, weshalb es vorgeschrieben ist. Ich denke, das wird so sein wie die Klingeltöne, die man sich runterladen kann.
Ja, noch wahrscheinlich.
Ich nehme den Porsche. Oder das, Ferrari.
Das habe ich mir auch gedacht. Ja, das wird das neue Businessmodell wahrscheinlich werden. Du kannst an der Tankstelle nicht nur Strom zapfen, sondern du kannst auch gleich dein Geräusch sozusagen, ne, yes, runterladen.
Also ich würde selbstverständlich unsere iPod-Erkennungsmelodie einspielen, weil die finde ich sensationell.
Ach, vom Podcast.
Von unserem Podcast, die
Erkennung. Die gibt es nachher nochmal zum Ausklären.
Finde ich sensationell, würde ich sofort auf meinem Auto einspielen.
Ja. Als Motorgeräusch.
Als Motorgeräusch, selbstverständlich, warum nicht?
So, das war jedenfalls noch drauf gestanden, haben wir jetzt aber auch
Blumen und so da dran malen. Ne?
Also, Frielblumen kleben.
Ja, genau. So.
Gib dem Frieden eine Chance.
Ja, auf einem Blitzstab.
So, dann hat man auch Nearfield Communications. Google startet die ersten Registrierkassen mit der Handybezahlmöglichkeit aus. War ja auch geplant, ob Apple mit dem iPhone 5 in die Richtung geht. Jetzt wohl angeblich nicht. Ja, und viele andere kleine Themen noch am Rande, die jetzt gar nicht unbedingt immer direkt mit dem IT-Channel zu tun haben. Das kommt heute wahrscheinlich einfach ein bisschen zu kurz, aber es ist einfach auch schon ein Stück weit die fortgeschrittene Zeit. Der nächste Podcast wird dann dafür einfach 3 Stunden lang. Das machen wir dann auch mit Ansage, Andreas. Und
da fangen wir auch eine Stunde früher an.
Da fangen wir von mir aus auch eine Stunde früher
an. Und ich fahre 3 Bahnen vorher, damit das auch klappt.
Damit es auch klappt. Und ich denke, mit dem Aufbau der Technik geht es das nächste Mal wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Wir haben uns noch eine Sache überlegt, eigentlich auch so ein bisschen am Abschluss von dem Podcast. Nämlich sogenannte Picks, also vielleicht mal das ein oder andere empfehlenswerte Produkt vorzustellen, jetzt nicht im Rahmen einer Verkaufsshow, sondern weil man einfach sagt, ich habe mir hier irgendetwas gekauft oder ich bin auf etwas gestoßen, was mich echt qualitativ oder von allem anderen irgendwie total überzeugt hat. Und ich habe hier 2 Sachen aufgeschrieben, soll ich 1 davon noch kurz machen? Andreas,
bitte. Haben wir
noch so viel?
Bitte.
Also ich muss zur Toilette.
Gut.
Halt dich kurz.
Dann kannst du ja auch kurz gehen. Ich glaube, du kennst dieses Produkt. Ich habe dir ja mal ganz begeistert davon erzählt. Ich mache heute eine Empfehlung für einen Wecker. Und zwar einen Schlafphasenwecker. Ich bin eigentlich notorisch ein totaler Spätaufsteher in der Früh. Ich komme in der Früh eigentlich extrem schwierig aus dem Bett. Wenn ich aus dem Bett bin, bin ich extrem grantig. Ich brauche Stunden, bis ich auf Betriebstemperatur bin.
So. Christian, ich hätte dich total anders eingeschätzt. Ohne Quatsch.
Na, ist so.
Ich hätte dich vom Typ total anders eingeschätzt.
Also,
ich hätte gesagt, der Meier, total diszipliniert, steht früh auf, hat einen geregelten Ablauf und...
Jetzt ja. Und Schuld daran ist eben der besagte Wecker. So, und das ist nämlich ein Schlafphasenwecker. Und zwar ein Schlafphasenwecker der Firma Axbo, die schreibt sich AXBO. Und die haben einen Wecker entwickelt, da hat man so ein kleines Armband, also schaut aus wie diese Schweißbänder im Prinzip. Da ist also nichts mit Draht und auch kein Funk, die machen das irgendwie mit Piezotechnik oder sowas. Und du hast einen Wecker und dann kannst du beispielsweise sagen, ich muss um 7 Uhr aufstehen oder möchte um 7 Uhr aufstehen. Und dann beobachtet oder wird anhand deiner Bewegung im Bett, weil du immer Tiefschlafphasen hast und Wachphasen hast und dich dann drehst und bewegst, schaut der in einem Zeitraum von einer halben Stunde, also zwischen 6:30 und 7, wo er dich spätestens auf alle Fälle wecken würde, schaut der, wenn es am günstigsten ist, dich zu wecken, und dann weckt er dich. Und Andreas, du wirst mir es nicht glauben, seit ich diesen Wecker habe, und ich habe ihn jetzt seit ungefähr 2 Jahren, komme ich dermaßen gut aus dem Bett und ich bin in der Früh einigermaßen wirklich gut gelaunt und bin auf Betriebstemperatur und sofort ansprechbar und ich kann wirklich allen, die Probleme haben in der Früh, schwer aus dem Bett kommen, grantig sind, wo der Ehepartner oder Freundin schon echt drunter leidet, sich so einen Wecker anzuschaffen. Das ist echt unglaublich, was 10 Minuten eine Viertelstunde ausmachen. Also du wirst an einem Tag wirst du dann um 6.33 Uhr geweckt und am nächsten Tag wirst du um 6.58 Uhr geweckt. Oder also immer irgendwo dazwischen, aber immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Und du hast immer das Gefühl, ausgeschlafen zu sein. Weißt du, früher hat mich der Wecker um 7 Uhr geweckt und du wachst auf und sagst, boah, ich habe das Gefühl, ich habe nur eine Stunde geschlafen. Ja, ja. Ja. Und das ist grauenhaft und da ist der Tag irgendwie schon gelaufen. Ne? Und denkst du, ja, heute Abend gehst du wieder früher ins Bett dafür, was du dann eh wieder nicht machst. Ja? Hockst du auch wieder ewig lang auf. Also dieser Axpo-Wecker ist, so nach meinem Dafürhalten, sein Geld absolut wert. Kommst also, du früh leicht aus dem Bett?
Nein.
Also, du
wärst ich bin eigentlich Nachtmensch.
Ja.
Und ich habe jetzt, dann irgendwann gedacht, das hat alles keinen Wert. Ich muss jetzt meinen Rhythmus mal auf früh umstellen. Mhm. Und es ist mir halbwegs gelungen. Mhm. Also mittlerweile komme ich morgens relativ früh ganz gut aus dem Bett.
Ja.
Aber ich habe für die Umstellung auch über 5 Jahre gebraucht.
Ja.
Und es ist noch nicht zufriedenstellend. Das heißt, ich glaube, ich gucke mir das auch mal an. Also das klingt wirklich nach einem total sinnigen Produkt. Es klingt aber auch so ein bisschen esoterisch, wenn du ehrlich bist.
Ist, wenn du
Prinzip habe ich verstanden, aber es klingt irgendwie so, weiß ich auch, ich probiere das mal aus, aber...
Nee, ist tatsächlich gar kein Produkt, was irgendwie in die Esoterik-Richtung geht, sondern das ist schon einfach auch aus schlafmedizinischen Gründen entwickelt worden. Also wurde auch mit Universitäten zusammengearbeitet, um das zu entwickeln. Und wenn du das Produkt selber siehst, das sieht sehr stylisch aus. Könnte eigentlich aus dem Hause Apple stammen. Auch ganz... Der lacht schon über, wenn ich Apple sage. Fängt der schon wieder an damit.
Ja, genau.
Nee, aber es ist wirklich extrem zurückgenommen im Design. Ganz einfache Bedienung. Nur 2 Knöpfe, glaube ich, mehr nicht. Leuchtet schön blau in der Nacht und ist echt ganz toll. Wir haben noch einen zu Hause. Ich bringe dir den das nächste Mal mit.
Mach das mal, interessiert mich sehr.
Und dann probierst du den mal 14 Tage aus, wie dir der entgegenkommt. Und dann berichtest du mal drüber, wie das ist.
Berichte ich beim nächsten Mal, auf
das
jeden Fall.
Das machen wir. Das machen wir. So. Das war mein Pick für dieses Mal. Die beiden Kollegen Raum und Sicking haben hier glänzen hier wieder durch Eintrag eines Fragezeichens.
Ich habe das gar nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen.
Ihr schaut da auch nicht drauf.
Doch, ich habe
das wichtigste Dokument, Google Docs, brauchen wir hier, damit wir untereinander die Sachen eintragen können. Ne?
Du, ich habe das eigentlich auswendig gelernt, aber ich finde es jetzt gerade auch
das
gar nicht
wieder. Glaubt jetzt eh niemand. Ich glaube, die verarschen mich jetzt gerade.
Nee, niemals.
Nein, würdet ihr nie machen. So, dann sind wir jedenfalls, was das offizielle Programm anbelangt, eigentlich durch für heute. Da es jetzt der erste Podcast ist, noch ein paar Hinweise. Und zwar wollten wir bekannt geben, den Termin der nächsten Sendung wäre dann quasi in genau 4 Wochen. Kann mal jemand nachschauen, was das für ein Datum dann genau ist? Ich habe keinen Kalender offen, damit können wir das gleich hiermit ansagen. Schreiben es dann natürlich auch mit rein. Wer darüber informiert werden möchte, vorzeitig, weil er sagt, ich habe den jetzt nachträglich gehört, diesen Podcast, ich wäre auch gerne mal live dabei, wenn die das machen. Und da würde ich ganz gerne meinen Senf auch direkt dazugeben. Der kann auf der Webseite channelcast.de den Newsletter bestellen. Das ist ganz oben rechts. Steht, glaube ich, irgendwie so auch Update-Service oder sowas drüber. Dann kann man seine E-Mail-Adresse eintragen. Und jedes Mal, wenn sich in dem Blog irgendetwas tut, einen neuen Eintrag gibt, einen neuen Podcast gibt, wird man auf alle Fälle schon mal per E-Mail benachrichtigt.
Am 15. April müsste das sein.
15. April müsste das sein, sagt Damian. So, dann Feedback-Möglichkeiten. Die sind für uns natürlich ganz, ganz wichtig und da hoffen wir natürlich auch, dass zahlreich kommt. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, ganz klassisch uns per E-Mail etwas zuzuschicken. Es gibt zweitens die Möglichkeit für alle, die im Social-Media-Bereich ein bisschen unterwegs sind, das per Twitter zu tun oder natürlich auch per Facebook zu tun. Die entsprechenden Knöpfe oder Buttons, wie man heute so schön sagt, findet man natürlich auch alle auf der Webseite. Da kann man sich rumklicken. Dann gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, die nennt sich Audioboo. Audioboo ist eine Webseite, da nimmt man ein Mikrofon seiner Wahl und spricht etwas drauf und gibt dem dann das Stichwort Channelcast und schon landet es bei uns im Posteingang. Das hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass wir das dann auch mal einspielen könnten, wenn jemand sagt, bitte nicht länger wie 30 Sekunden oder eine Minute, weil sonst wird es wirklich ausufernd. Aber dann kann man das hier einfach auch mal mit einspielen, das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit.
Wo findet man das?
Audioboo.fm. Audio und dann boo.fm.
Okay.
Die ganzen Links sind aber alle auf der Webseite auch zu finden. Mhm. Gibt natürlich auch eine App dafür, Damian, fürs iPhone und auch für Android-Smartphones. das heißt, man kann auch sein Handy dann sozusagen oder sein Smartphone verwenden und einen Kommentar drauf sprechen und der wird dann direkt zu uns geschickt. Wer da Fragen dazu hat, kann uns dann natürlich auch entsprechend kontaktieren.
Was haben wir noch an Möglichkeiten? Ja, man kann natürlich einen Kommentar auch direkt auf der Webseite verfassen, unter dem entsprechenden Eintrag. Wir werden uns vielleicht mal noch überlegen, ob wir nebenher noch ein bisschen auf der Webseite bloggen, so zwischendurch, so ein bisschen uns, bisschen ein Update machen, vielleicht mal das eine oder andere, was uns noch so auffällt oder an Themen einfällt, die wir vielleicht mit aufnehmen. Wir haben noch genügend stehen auf der Liste. Wenn Interesse daran besteht, dass wir auch mal ein bisschen darüber sprechen, was wir hier für eine Technik im Einsatz haben und wie das so alles funktioniert, auch da kann ich gerne mal ein paar Minuten drüber verlieren. Ist nämlich durchaus spannend und herausfordernd, aber vielleicht interessiert es ja mal den einen oder anderen. So, dann glaube ich, haben wir alles soweit besprochen. Andreas nickt, Damian nickt auch, oder?
Ja, ich weise nur darauf hin, dass hier in der Flasche für die Kinderparty, dass da noch jede Menge, dass da noch jede Menge drin ist.
Ich muss ja erstmal meinen normalen...
Christo, du hast noch nicht mal probiert.
Ich muss mal meinen normalen Prosecco erstmal austrinken.
Champagner.
Ja, die, Entschuldigung, die Champagner erst nochmal austrinken.
Wir hatten uns auf Champagner geeinigt.
Ja, das stimmt. Da fällt mir gerade ein, ich habe hier sogar noch eine DVD liegen, die hatte ich sogar noch mitgebracht, die ich eigentlich auch noch vorstellen oder mal empfehlen wollte, aber das mache ich dann auch das nächste Mal, das schleppe ich auch wieder mit zurück. Also wir werden jedenfalls auch noch Dinge empfehlen, so nebenher. So, jetzt zum Abschluss haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können zum einen noch eine lustige Einspielung machen, wo es auch um das Thema Kunde und Händler geht, im weiteren Sinne, eins geht eigentlich schon direkt drum. Und anschließend mit unserer schönen Musik nochmal schließen, die dem Andreas so gut gefällt.
Die übrigens, ich finde die sensationell, Christian.
Die übrigens Cocktail Lounge. Die hat uns dreien aber sofort allen gefallen.
Ja, ne? Muss man sagen. Es hat also sofort Klick gemacht.
Wir haben irgendwie 15 Titel oder 20 durchgehört und bei dem haben wir gesagt, die ist es.
Ja,
ne, die ist so eingängig. Also daran sollen wir uns natürlich auch erkennen können. Das heißt, die spielen wir dann noch ganz am Schluss. Aber dann machen wir das jetzt so, ne?
Von mir aus gerne.
Dann bringen wir jetzt die Geschichte.
Ich bin dabei.
Dann verabschieden wir uns mal schön. Ich sag ja, vielen Dank, Damian, dass du uns heute hier so beheimatet hast.
Sehr gerne.
Die Heizung angeschmissen hast. Ich finde es hier furchtbar kalt drin, ehrlich gesagt.
Ja, es steht ja auch das Fenster offen bei draußen 5 Grad
gefühlt. Also, das nächste Mal bitte legst du mir eine Kuscheldecke noch hin, ja? Oder irgendwie so eine Heizmatte oder sowas.
Kein Thema. Ich hätte die Heizung noch höher aufgedreht, wenn ich das gewusst hätte, dass du so weich
bist. Nee, aber für dich ist das ja hier für dich ist das ja hier Wohlfühltemperatur, oder?
Ja, ich finde es angenehm.
Also ich lerne hier auch im Christian völlig neue Seiten kennen.
Ja, ne?
Das ist ja auch für sowas kein Podcast dienlich sein. Das ist doch auf alle Fälle
okay, gut. Okay, nächstes Mal mache ich 35 Grad Temperatur, speziell für Christian.
Wunderbar.
Wir holen uns dann und nehmen uns eine kurze Hose.
Definitiv ist das so.
Meine Herren, okay. Ja. Gut, also dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Christian, vielen Dank für die Technik.
Ja, das möchte ich auch. Und für die ganze Vorbereitung. Wirklich
ja.
Toll, klasse. Andreas, auch vielen Dank an dich, dass du doch noch gekommen bist.
Da, aber gerne.
Trotz der Widrigkeiten.
Auch wenn es Hürden gab, die zu nehmen waren.
Genau, ja, super.
Okay. Genau, also dann, alle zusammen, macht's gut. Auf Wiedersehen.
Servus. Tschüss und schönes Wochenende.
Bye, bye.
Okay, ciao. Und jetzt kommt noch die versprochene Einspielung und danach noch unsere Musik. Macht's es gut. Servus.
Mediamarkt Leipzig, guten Tag.
Ja, ich wär noch mal blöde mit dem Scheißding. Ich hab mir hier vor dem Donnerstag, das geht nicht. Wie funktioniert denn die Scheiße hier?
Was haben Sie denn gekauft?
Ja, so. Wo mal hier mit den Kassetten. Ja, ich seh aber nicht.
Ein Videorekorder?
Nicht klar! Scheiße hier! Ich
bin... Dann kommen Sie doch mal her.
Ich komme wohl noch immer dorthin, oder was? Mit der Scheiße hier! Wie geht denn das?
Was haben Sie denn für einen Videorekorder?
Sonny! So, wo ist hier vorne und hinten? 200 Puls hab ich! Bald! Dö! Scheiße! Mit der Scheiße hier! Wie geht denn das?
Also am besten, Sie kommen nochmal her.
Ich komme nicht her!
Das Gerät mitzubringen, dann zeigen wir Ihnen das mal an einem anderen Gerät.
Wie?
Dann kriegt man das doch auf jeden Fall hin.
Ich sehe nicht, einen schwarzen Bildschirm habe ich. Einen schwarzen Bildschirm! Ein ganzes Wochenende! Scheiße!
Ja, am besten mal herkommen.
Ja, nur wie habt ihr nur noch? Ich war doch schon mal dort und hab das Ding gekauft. Jetzt bin ich heimgefahren mit der Scheiße. Wie geht denn das?
Die also von der Ferne, also am Telefon ist es sowas sehr schlecht.
Wo kann man denn hier überhaupt, dass man mal, was sieht?
Ja, also wie gesagt, von der Ferne an Netz haben sie eine angeschlossene Antenne ist auch dran.
Kabel, alles dran. Ich hab sogar eine Kassette.
Also am besten mal herkommen mit dem Kassenzettel und da gucken wir uns das
ich
mal an.
Ich schmeiß die Scheiße aus dem Fenster raus!
Wie gesagt, schauen wir mal rein, gucken, da gucken wir uns das hier an und da werden wir sehen, was wir machen.
Ich hau ihn weg!
Naja, das die müssen Scheiße. Wir nicht unbedingt machen. Wirklich? Da hat ja sicher Geld gekostet.
Ja! 699 Mark! Scheiße! Hier steht on, off! Soll ich da drauf drücken oder was?
Na, drücken Sie doch mal drauf. Wenn es ordentlich angeschlossen ist, drücken Sie doch mal auf den Netzschalter.
Jetzt geht er.
Na, sehen Sie.
Das gibt's doch gar nicht.
Na, aber hey. Wenn Sie da noch irgendwie mit irgendwas nicht zurechtkommen, können wir Ihnen das hier auch mal wieder zeigen.
Der geht!
Alles klar,
das gibt's doch gar nicht, der geht! Ich hab hier auf den Knopf gedrückt und der geht!
Na, wunderbar.
So eine Scheiße, der geht! Ich rege mich auf ein Wochenende und der geht! Oh!
Na, wunderbar.
Wunderbar!
Prima!
Prima!
Alles klar?
Hier ist Radio PSR, das